Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Kepler-Salons. Ich darf Sie, mein Name ist Brigitta Eulenbacher, als Gastgeberin des heutigen Abends sehr herzlich begrüßen, und zwar zu einem zweifachen Ereignis. Zum einen zu unserer Veranstaltung PISA, welche Wahrheiten werden mit Forschung hergestellt? Zum zweiten auch zur Eröffnung der Reihe In Wahrheit, Herstellung, Nutzen und Gebrauch von Wahrheit in Wissenschaft und Alltag. Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir diese Reihe hier eröffnen. Es geht in dieser Reihe um Wahrheiten, wissenschaftliche Wahrheiten. Wissenschaft tritt immer wieder mit einem Glaubensvorsprung an, dass da objektive Erkenntnis produziert wird, eben Wahrheit produziert wird. Und doch wissen wir alle, dass es nicht immer so ist. Und weil wir das alle wissen, greifen wir auch manchmal dann doch lieber auf das bewährte Alltags- oder Erfahrungswissen zurück. Und wir wollen mit dieser Reihe In Wahrheit in mehreren Veranstaltungen durch das ganze Jahr hindurch mit Ihnen gemeinsam immer wieder hinterfragen, welche Wahrheiten werden wo produziert und welche Wahrheiten können wir als Wahrheit zur Kenntnis nehmen, bezweifeln, sollten wir bezweifeln, wie gehen wir mit Wahrheit um. Zu dieser Reihe insgesamt laden wir herzlich ein. Heute werden wir uns mit dem Bereich der wissenschaftlichen Wahrheit befassen. Sie bekommen Informationen zu beidem, zu der Reihe und zu der heutigen Veranstaltung. Hinten auf diesem Informationstisch, da finden Sie beide Folder. Heute geht es um eine bestimmte Form von Wahrheit, die in empirischen Studien produziert wird. Sie alle werden das Kurzwort dieser Studie kennen, nämlich PISA. PISA ist ein Schlagwort, das Sie in den Medien immer wieder in unterschiedlichen Kontexten finden werden. PISA steht mittlerweile als Kürzel für Vergleich, für internationale und regionale Vergleiche, für, wenn Sie das in den letzten Wochen auch noch mal verfolgt haben, Vergleiche von Schulen und Schulsystemen, Vergleiche von Schulabschlüssen, von Leistungsfähigkeit. Argumentiert wird mit PISA in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen im wirtschaftlichen Bereich, wird mit PISA über Bildung als Standortnachteil oder Standortvorteil nachgedacht. Im politischen Bereich wird PISA herangezogen, um über Umstrukturierungen im Erziehungs- und Bildungssystem nachzudenken. Eines ist klar, man hört das oder liest das Kürzel PISA und weiß, was gemeint ist. Und es geht auch immer nur um die Darstellung der Ergebnisse von PISA. Diese Ergebnisse werden für all diese Vergleiche, für all diese Vorstellungen herangezogen. Gemäß unseres Mottos In Wahrheit möchten wir heute nicht bei den Ergebnissen von PISA ansetzen. Wir möchten nicht die Ergebnisse von PISA als eine unverbrüchliche Wahrheit nehmen, sondern wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam hinter die Kulissen von PISA schauen und möchten uns anschauen, wie wird diese Wahrheit denn überhaupt produziert? Wie werden die Erkenntnisse produziert und welche Aussagekraft haben die Erkenntnisse, die hinter der PISA-Studie stehen? Wir freuen uns sehr, dass wir dafür einen Experten gewinnen konnten und ich begrüße ganz herzlich Professor Johann Bacher von der Johannes Kepler Universität in Linz. Herr Bacher hat in Linz Sozial- und Wirtschaftsstatistik und Soziologie studiert. Er hat sich hier auch promoviert in Soziologie und habilitiert. Er war dann einige Jahre als akademischer Rat zunächst und dann als Universitätsprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und er ist seit 2004 wieder zurück an der Universität Linz. Er leitet hier im Institut für Soziologie, dem er zugleich als Vorstand vorsteht, die Abteilung für empirische Sozialforschung. Herr Bacher hat zahlreiche Forschungsgebiete aufzuweisen. Für uns in unserem Kontext besonders zu betonen ist, dass er ein Experte in den Methoden der empirischen Sozialforschung ist, dass er sich mit der Soziologie des abweichenden Verhaltens beschäftigt, mit der Soziologie der Familie, Jugend und Kindheit und natürlich, und das ist das Zentrale für uns, mit der Bildungs- und Ungleichheitsforschung. Er hat in diesem Feld der Bildungs- und Ungleichheitsforschung zahlreiche Projekte durchgeführt, davon einige Projekte auch zu PISA. Und er hat auch in diesem Feld eine ganze Reihe von Aufsätzen veröffentlicht, sowohl in einschlägigen Zeitschriften, die sich mit PISA und weiteren schulischen Aspekten beschäftigen. Und er hat auch jüngst ein Buch mit herausgegeben, das sich nochmal unter einem ganz spezifischen Aspekt mit Bildung beschäftigt, nämlich mit Geschlechterunterschieden in der Bildungswahl, das ich zum Anschauen dann auch einfach mal hier hinlege und weitergebe. Sie können es dann auch einfach mal während der Veranstaltung, denke ich, durchgeben. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen die Reihe in Wahrheit eröffnen dürfen und sind, glaube ich, alle sehr gespannt über die Konstruktion und Produktion von Wahrheiten bei und in PISA.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die netten einleitenden Worte. Was ich jetzt einmal in 15 Minuten, wenn es auch so abgesprochen, machen möchte, ist Ihnen kurz einen Einblick zu geben, was die Ziele von PISA sind, wie vorgegangen wird, um diese Ziele zu erreichen und welche Ergebnisse erzielt werden. Es geht um einen gewissen Blick hinter die Kulissen, wobei es mir auch schon ein Anliegen ist, PISA ganz grundsätzlich mal zu thematisieren, was die Zielsetzungen sind. Ich habe das auch hier. Moment, die Technik funktioniert noch nicht ganz. Also, ja, hier nochmal wurde bereits genannt, also die wesentlichen Zielsetzungen, auf das möchte ich dann stärker auch zurückgreifen, ist die Frage der grundsätzlichen Messung von Kompetenzen, wobei es hier sehr stark um Basiskompetenzen geht. Die Frage ist die, was sollen 15-, 16-Jährige an Wissen, an Fähigkeiten besitzen, wenn sie die Schule verlassen? Wobei von der Annahme ausgegangen wird, es zählt nicht so sehr das, was man in der Schule lernt, sondern was sie tatsächlich fürs Leben lernen. Das heißt, inwieweit besitzen sie bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse, damit sie später ihr Leben erfolgreich bewältigen können und damit sie auch dann aktive Bürger Teilhabe im politischen System und am Arbeitsmarkt haben. Das möchte ich dann später noch genauer aufzeigen, dieses Konzept der Kompetenzen, das nicht ganz im Widerspruch zu den österreichischen Lehrplänen steht, aber wo es doch in Teilbereichen einen Widerspruch zu den österreichischen Lehrplänen gibt, weil es hier gewisse Akzentsetzungen und Unterschiede gibt. Der wichtige Punkt ist der Vergleich der Länder, aber der Vergleich von Ländern ist nicht Selbstzweck. Es geht auch nicht primär um Rangreihen, sondern aufgrund des Vergleichs von Ländern möchte man Faktoren bestimmen, die erklären können, warum manche Schüler oder manche Schülerinnen in manchen Ländern bessere Testleistungen und bessere Kompetenzen besitzen. Und ganz ein zentraler Ziel neben den Kompetenzen an sich ist auch in den ganzen PISA-Studien die Frage der Chancengleichheit oder der Chancenungleichheit. Das heißt, wie stark ist in einem Land die Chancengleichheit verwirklicht oder wie stark ist die Chancenungleichheit in einem Land? Ich möchte hier bereits zu dem wichtigen Begriff der Kompetenzen, der ist ganz zentral, der wird ja auch oft in der PISA-Diskussion vergessen. Sie haben es vielleicht schon gehört, dass manche PISA-Kritiker darauf hinweisen, dass der PISA mit den österreichischen Lehrplänen nichts zu tun hat. Dieser Kritikpunkt ist richtig. PISA wurde nicht so entwickelt, dass die Lehrpläne der 40 Länder hergenommen wurden und einfach aus diesen Lehrplänen induktiv dann Aufgaben gesammelt wurden, sondern es wurde tatsächlich aufgrund eines Expertenteams, darum spricht man auch von Expertencurriculum, wurde in der Frage nachgegangen, welche Fähigkeiten müssen Schüler und Schülerinnen am Ende der Pflichtschulzeit, also mit 15, 16 Jahren besitzen, damit sie später ihr Leben erfolgreich bewältigen können. Hier habe ich Ihnen nur zwei Definitionen mitgebracht. Die eine ist die Definition von Lesekompetenz, die zweite wird dann die von Mathematikkompetenz sein. Nur damit Sie sehen, was der Anspruch von PISA ist. Also der Anspruch von PISA ist, diese Kompetenzen zu messen, nicht so sehr das Wissen, was die Kinder oder die Schüler oder Jugendlichen konkret in der Schule lernen. Also ihre Lesekompetenz heißt, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, also das erfolgreiche eigene Leben, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ganz ähnlich sind die anderen Kompetenzbereiche definiert. Hier die Mathematikkompetenz ist etwas länger definiert, aber sie meint eben die Mathematikkompetenz, die Fähigkeit einer Person, die Rolle zu erkennen und zu verstehen, die die Mathematik in der Welt spielt, fundierte mathematische Urteile abzugeben und sich auf eine Weise mit Mathematik zu befassen, die den Anforderungen des gegenwärtigen und künftigen Lebens dieser Person als konstruktiven, engagierten und reflektierten Bürger entspricht. Also Sie sehen wiederum der Anspruch, sozusagen, es sollen grundlegende Fähigkeiten erworben werden, die es dann ermöglichen, dass die Person politisch partizipiert, erfolgreich im Beruf ist, auch erfolgreich ihr eigenes Leben bewältigt. Wie geht man nun vor? Diese Kompetenzen sind die, sozusagen die theoretische Vorgabe und man versucht ihm dann diese Kompetenzen zu messen, indem bestimmte Testaufgaben gestellt werden. Es werden insgesamt eine Menge von Testaufgaben gesammelt im Rahmen eines internationalen Expertenpools. Also jedes Land kann hier einen Experten benennen, der dann auch Testaufgaben einbringt. Die Testaufgaben werden dann gesammelt, strukturiert nach den Kompetenzbereichen. Es gibt auch immer einen sehr umfassenden ist eine Feldstudie, wo in jedem Land bereits 1000 Schüler ein Jahr zuvor getestet werden, ob die Instrumente tatsächlich gewisse psychometrische, also mathematische Eigenschaften besitzen. Das wäre der eine Teil der Konstruktion. Insgesamt gibt es in PISA so ungefähr 160 Testaufgaben jeweils, wobei diese Testaufgaben, 160 bis 180 Testaufgaben, wobei ein Schüler nicht alle oder eine Schülerin nicht alle Testaufgaben beantworten kann. Ein Schüler bekommt, das werden also diese 160 Testaufgaben, werden in 12 Testhefte zusammengestellt. Und jedes Testheft hat so um die 50 bis 60 Aufgaben, ist zerlegt in 4 Teilbereiche. Und jeder Schüler muss dann in 2 Stunden, dauert der Test, das heißt, er hat 4 Hefte zu beantworten, jedes Heft eine halbe Stunde. Die Hefte weisen gewisse Überschneidungen auf, was mathematisch notwendig ist, um dann Hochrechnungen durchführen zu können. Der Zieljahrgang ist jeweils der Jahrgang der 15-16-Jährigen, also 1990, beziehungsweise dann bei PISA 2009, dann 1993. Die Vorgaben für die Stichprobenziehung sind sehr streng. Also ich kenne wenige Untersuchungen, die diesen strengen Vorgaben genügen. Die einzige Ausnahme in Österreich ist wahrscheinlich der Mikrozensus, der ähnliche Qualitätsansprüche erfüllt. Andere Untersuchungen haben in der Regel geringere Qualitätsansprüche. Zum Beispiel Umfragen, wenn Sie sich sehr bemühen, also sehr gute Umfragen, wo sehr viel Geld in die Hand genommen wird, erreichen derzeit eine maximale Ausschöpfung von 2/3. Also wenn Sie eine normale Bevölkerungsumfrage machen. Also Sie sehen ja sehr gute Ausschöpfung. Die Vorgabe ist klar, jedes Land muss mindestens 150 Schulen in die Stichprobe einbeziehen. Das heißt, der Test muss an mindestens 150 Schulen sein. Und pro Schule dürfen maximal 35 Schüler getestet werden. Und die Stichprobe eines Landes muss mindestens 4.500 Schüler und Schülerinnen umfassen. Und sozusagen die Beteiligung der Schulen muss bei 85%, das heißt, sie wählen zum Beispiel 200 Schulen aus und es müssen von diesen 200 Schulen mindestens 85% der Schulen teilnehmen. Auf Seiten der Schülerinnen der Ausgewählten müssen mindestens 80% teilnehmen. Wenn ein Land diese Vorgaben nicht erfüllt oder die Datenqualität schlecht ist, wird es aus den Auswertungen herausgenommen. Das ist bereits 2 Ländern einmal passiert, die die Mindestquoten bei den Stichproben nicht erfüllen konnten. Das war einmal Großbritannien und einmal die Niederlande. Das heißt, Sie sehen das dann im Ergebnisbericht. Die Länder werden zwar angeführt, aber sie werden aus den statistischen Vergleichs herausgenommen und es steht ein Stern. Also die Länder haben die Mindestquote nicht erfüllt. Was noch nicht passiert ist, wenn die Skalierbarkeit nicht gegeben ist, das ist vielleicht dann eine Frage, die wir im Anschluss an den PISA-Boykott diskutieren können, ob die Aufgaben, ob Österreich auch die Qualität bei den Testaufgaben erfüllt, ob also die psychometrischen Eigenschaften, wenn es tatsächlich so ist, dass einige Schüler nur geraten haben und die Antworten nicht beantwortet haben. Ja, jetzt vielleicht ein Beispiel, das Ganze war sehr abstrakt, wie misst man solche Kompetenzen und es ist mir schon wichtig, dass Sie tatsächlich einen Einblick bekommen, dass PISA mitunter sehr breite, große Spannbreite misst. Hier ist eine Aufgabe, ich glaube, Sie bekommen das verteilt, damit Sie das auch besser lesen können. Genau. Das ist eine sehr einfache Aufgabe. Sie sehen, die ist 2000 und 2003 verwendet worden, ist jetzt aus der Testung herausgenommen worden, sodass sie jetzt allgemein zur Verfügung steht. Eine ganz einfache Aufgabe, es ist eine Treppe gezeichnet mit 14 Stufen. Die Gesamttiefe der Treppe sind 400 cm und die Gesamthöhe sind 252 cm. Sie haben jetzt einen gewissen Nachteil gegenüber den Schülern und Schülerinnen, die dürfen sogar einen Taschenrechner verwenden, damit sie wirklich sehen, wie nachdenklich die PISA-Ergebnisse eigentlich für Österreich wirklich stimmen sollte. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen dürfen einen Taschenrechner verwenden für diese Aufgabe, obwohl man hier zur Lösung keinen Taschenrechner benötigt. Und die Frage wäre eben hier, wie hoch sozusagen ist jede der 14 Stufen? Das ist eine sehr einfache Testaufgabe, misst auch dann so, ob es ein Risikoschüler ist oder kein Risikoschüler ist, dann habe ich sie rausgewählt. Also die liegt wirklich im unteren Bereich, also wer die nicht beantwortet, wird auch eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann in den PISA-Auswertungen als Risikoschüler bezeichnet. Das wäre also die erste Testaufgabe. Wenn Sie wollen, können Sie schnell lösen, Sie haben das wahrscheinlich schnell gelöst. Taschenrechner haben wir keine zum Verteilen, aber dafür haben wir die neuen Kugelschreiber der Universität, also mit neuen Logo und neuen Layout. Ja, also das wäre eine der Aufgaben. Wie gesagt, das ist eine sehr leichte Aufgabe, die wird eben den Bereichen Raum und Form zugeordnet, wird betrachtet als eine Aufgabe, die dem Alltag entspricht und verlangt nur einfachste mathematische Operationen, nämlich die Division 252 durch 14. Hier nochmal zusammengefasst, der Schwierigkeitsgrad ist 421 im PISA, also wirklich im unteren Bereich. Und jetzt das, was eigentlich schon in Österreich nach wie vor Anlass zur Diskussion geben sollte. In Österreich verfügen ungefähr 2006 80% der Schüler und Schülerinnen verfügen über eine Kompetenz, dass sie diese Aufgaben mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit lösen. Das heißt, wenn ein Schüler, also wir haben 20% der Schüler, die eindeutig geringere Kompetenzen haben, wo die Lösungswahrscheinlichkeit unter 50% liegt. Und das sind genau die Risikoschüler, die Sie vielleicht schon in der Diskussion gehört haben. Hinzu kommen dann noch 5-6% Schulabbrecher, die ja in PISA nicht mehr erfasst werden. PISA setzt nur bei den Schulen an, sodass tatsächlich die Risikogruppe 20-25% in Österreich ist. Und Sie sollten sich immer dieses Beispiel vor Augen halten, wenn Sie hören, ja, in Österreich gibt es 20-25% Risikoschüler und Schülerinnen. Das sind Schüler und Schülerinnen, die diese Aufgaben oder vergleichbar einfache Aufgaben nicht lösen können. Eine vergleichbare einfache Aufgabe, glaube ich, wurde dann auch 2003 und 2006 verwendet, war eine einfache Umrechnung, also war eine Aufgabe, eine Schülerin, glaube ich, aus Südkorea, hat einen Platz, einen Austauschplatz in Südafrika bekommen. Sie hat da 1000 südkoreanische Dollars, glaube ich, ist die Einheit. Und der Wechselkurs ist 1:4, wie viel südafrikanische Währungseinheiten bekommt. Also ganz einfache mathematische Operationen, die sozusagen Schwierigkeitsgrade 420 bis 450 Punkte haben. Und Sie müssen sich vergegenwärtigen, immer wenn Sie lesen Risikoschüler, das sind 20%, die diese Aufgaben nicht lösen können. Und wenn Sie jetzt die Schulabbrecher noch dazu nehmen, sind es 25% die Risikogruppe, die das nicht lösen können. Wenn die Schüler über Schwierigkeit von, also Kompetenz von 421 verfügen, bedeutet das mathematisch, dass sie eben so eine 50%ige Lösungswahrscheinlichkeit besitzen. Aufgabe 2, das ist jetzt eine Aufgabe aus dem mittleren Bereich. Sie sehen auch, dass ein anderes Antwortformat verwendet. Das heißt, in PISA gibt es im Wesentlichen drei Antwortformate, die verwendet werden. Das eine ist eine geschlossene, konstruierte Antwortvergabe. Das war das vorige Beispiel. Das ist auch ein Beispiel, was im österreichischen Mathematikunterricht sehr häufig angewendet werden. Die Schüler und Schülerinnen müssen dann schreiben, eine Treppe hat so und so viel Zentimeter. Also die 18 Zentimeter ist eine Aufgabe, mit der die österreichischen Schüler und Schülerinnen sehr vertraut sind. Diese Aufgabe ist eine Multiple-Choice-Aufgabe. Da haben die Fachdidaktiker aus Kärnten, die das untersucht haben, festgestellt, dass im Mathematikunterricht in Österreich kaum Multiple-Choice-Aufgaben verwendet werden. Also hier tun sie auch dann die österreichischen Schüler und Schülerinnen etwas schwieriger, weil kaum dieses Antwortformat verwendet wird, während das andere Antwortformat der geschlossen konstruierten Antwortvorgaben der Regelfall ist. Also hier eine Multiple-Choice-Aufgabe zum Lösen, Spielwürfel. Und die gegenüberliegenden Seiten ergeben jeweils in der Summe 7. Und man sollte dann ankreuzen, ob der Würfel 1 diese Bedingung erfüllt, also der Würfel 2, der Würfel 3 oder der Würfel 4. Also wie gesagt, das ist eine mittelschwere Aufgabe, die hat dann glaube ich auch so, müsste nachschauen, Sie sehen ja später, 503 Punkte, das heißt liegt genau im mittleren Bereich, sodass die Lösungswahrscheinlichkeit ungefähr bei 50% liegt. Das ist auch ungefähr der Österreich-Durchschnitt, war 506. Also das ist das, was im österreichischen Durchschnitt die Schüler lösen können an Aufgaben. Ja, ich glaube, Sie haben es gelöst, dass der Würfel 2 und 3 diese Bedingungen genügt und die anderen Würfel genügen diese Bedingungen nicht. Hier wieder die Eckdaten, also der wird zugeordnet, auch wiederum Raum und Form. Es werden schon etwas kompliziertere Operationen, sind gewisse Transformationen erforderlich. Der Schwierigkeitsgrad liegt bei 503, also genau das, was so der OECD-Durchschnitt ist. Und entsprechend dem Durchschnitt, nachdem Österreich einen Durchschnitt von 506 gehabt hat, hatten 2006 ungefähr die Hälfte der Schüler konnte diese Aufgabe lösen. Also wenn Sie sich vorstellen, die Hälfte der Schüler in Österreich mit 15, 16 Jahren, also nach Ende der Pflichtschulzeit, konnten diese Aufgabe oder Aufgaben mit vergleichbaren Schwierigkeitsgrad lösen. Ich möchte mal ein gewisses Gefühl bekommen, wenn Sie lesen, in PISA gibt es Risikoschüler, was ist die durchschnittliche Leistung der Österreicher? Also die durchschnittliche Leistung der österreichischen Schüler und Schülerinnen liegt darin, dass sie Aufgaben dieser Art lösen können, mit diesem Schwierigkeitsgrad lösen können. Das sind natürlich dann manchmal eher dann auch deskriptive Statistikaufgaben, Geometrieaufgaben, aber letztlich mit diesem Schwierigkeitsgrad. Jetzt kommt eine schwierigere Aufgabe, das ist auch mein letztes Beispiel. Ich glaube, das habe ich schon die Lösung schon vorgegeben, die Lösung nicht vorgegeben, aber den Schwierigkeitsgrad vorgegeben. Also das ist eine Aufgabe mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, 694, muss ich sagen, was die Spitzenländer Finnland auch nicht ganz erreichen. In Österreich können diese Aufgabe 1% der Jugendlichen lösen. Wenn Sie auch denken, das hat etwas mit politischer Bildung zu tun, ist eine grafische Darstellung, die man möglicherweise in einer Zeitung liest. So waren 1% der Schüler und Schülerinnen in der Lage, diese Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe war hier, der Graph zeigt, dass die Anzahl der Raubüberfälle von 1998 bis 1999 stark zugenommen hat. Also es war ein einleitender Text, dass ein Journalist, ein Reporter berichtet über die Kriminalität in einer Stadt. Dann war hier dieser Graph aufgezeichnet, das Jahr 1998 und das Jahr 1999. Und die Frage war ihm, hältst du die Aussage des Reporters für eine vernünftige Interpretation des Diagramms, begründet eine Antwort. Das war ein Antwortformat, das nennt man offen konstruierte Antwortvergabe. Das ist der dritte Typus von Antwortvorgaben. Auch hier ist es so, dass im Mathematikunterricht diese Antwortformate kaum vorkommen. Das heißt, es dominiert in Österreich diese geschlossenen Antwortvorgaben. Und auch wenn Sie jetzt nach den Bereichen gehen, das ist ein Bereich, der der deskriptiven Statistik zugeordnet werden, so haben die Fachdidaktiker aus Klagenfurt festgestellt, also sie haben die Aufgaben unter fachdidaktischer Sicht festgestellt, dass in Österreich erst die Wahrscheinlichkeitsrechnung ohne den Stoff der Oberstufe ist, obwohl sie in den PISA-Aufgaben so häufig vorkommt und auch die deskriptive Statistik nur ein Schattendasein führt. Ja, hier wie gesagt die Aufgabe, und bei jeder Aufgabe gibt es manchmal ganz richtig und teilweise richtig. Teilweise richtig konnten noch 25% der österreichischen Schüler und Schülerinnen lösen. Teilweise richtig war dann, wenn die Schüler geschrieben haben, die Aussage ist nicht zulässig, die Y-Achse ist falsch gezeichnet und keine weitere Begründung gegeben haben. Also eigentlich so sehr einfache, vielleicht in die richtige Richtung weisen. Richtige Antworten wurden gegeben, wenn ihm hier auch auf die Zunahme verwiesen wurde, dass die Zunahme nur um 8 Fälle gewesen ist und prozentuell betrachtet von 500 die Zunahme sehr gering gewesen ist. Das heißt, wenn jemand auf diese relative Zunahme, auf die Ausgangsbasis von 500 verwiesen hat, wurde die Aufgabe als richtig kodiert. Und wie gesagt, in Österreich, auch wenn man auch jetzt an die Probleme der politischen Bildung oder des Wahlverhaltens der Jungwähler und Jungwählerinnen denkt, ist das doch sehr problematisch, dass diese Aufgabe nur 1% richtig lösen könnte. Also hier wäre schon zu wünschen, dass eigentlich 100% oder zumindest 90% der Schüler und Schülerinnen diese Aufgaben lösen. Ich hoffe, dass Sie jetzt ein Gefühl bekommen haben, wie PISA funktioniert. Das heißt, es werden eine Reihe von diesen Testaufgaben gesammelt. Jeder Schüler bekommt ein Testheft mit 50 Aufgaben, wo die 50 Aufgaben, wo durchaus zu einer Frage mehrere Aufgaben gestellt werden können. Das sind also nicht 50 Aufgaben, es gibt dann oft A, B, C, zum Beispiel diese Wechselkursaufgabe, die ich Ihnen zu Beginn genannt habe, war eben hier der Wechselkurs, das Kind sollte es umrechnen, wie viel südafrikanische Währungseinheiten oder wie viel Euros das Kind besitzt, dann ist das Kind ein Jahr oder zwei Wochen auf Austausch, es bleiben ihm 300 Euros übrig, es fährt zurück, zum Beispiel in die USA, der Wechselkurs hat sich gleich geändert in diese Richtung, wie viel Geld, wie viel Dollar bekommt sie jetzt dann? Und dann musste bewertet werden, das war dann schon wieder ein hoher Schwierigkeitsgrad, war es günstig oder ungünstig, dass sich der Wechselkurs verändert hat. Das war aber dann schon wieder eine Aufgabe, was bei 600-700 Punkten angesiedelt gewesen ist. Ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben zu den Aufgaben und zur Konstruktion, sagen Sie das bitte. mir war es ein Anliegen, dass sie einfach so ein gewisses Gefühl bekommen, wenn sie auch wieder lesen von Spitzenleistungen, was da erwartet wird, was ein Jugendlicher beantworten sollte.
Ja, es gibt Durchschnittleistungen, direkt eine Nachfrage.
Der wird bestimmt mit Hilfe der Raschskalierung. Das heißt, da ist bestimmt, dass sie genau 50% lösen können im OECD-Durchschnitt. Und dann sagen wir, die Skala wird dann schon normiert auf Durchschnittswerte 500. Das heißt, bei 500 ist die Lösungswahrscheinlich genau 50%.
Ja, es kommt ein Mikrofon, sonst kommt es am Ende des Saals leider nicht an. Vielleicht das Mikrofon mal durchgeben, bitte.
Nicht freiwillig. Die haben nicht wählen können, ob sie das beantworten oder nicht.
Beim PISA-Test ist die Teilnahme sozusagen für die Schüler verpflichtend, ja.
Wie weit hat das einen Einfluss? Sie sind ja im Alter 15, 16, wie Sie sagen. Gibt es da interkulturelle Unterschiede zwischen den Ländern, was Pubertät betrifft und Verweigerung?
Also Pubertät, wissen wir, das ist international in den westlichen Ländern relativ vergleichbar. Was man in Deutschland mal gemacht hat, ist ein Test, auch in Deutschland hat also 2000 bereits schlecht abgeschnitten und die PISA-Diskussion hat 3 Jahre früher begonnen. Und ein Argument war, dass zwar die Teilnahme verpflichtend ist, aber letztlich das Ausfüllen nicht in die Noten einfließt, sodass sich die Schüler das nicht ernst nehmen, sich einfach spielen und etwas ankreuzen. Man hat dann hier im Feld des 2003 ein Experiment gemacht, wo dann sozusagen den Schülern gesagt wurde, dass auch die Testleistungen in die Note einfließen und man hat keine Unterschiede festgestellt. Also zwischen der Gruppe, die, wo das nicht notenrelevant war und der Gruppe, wo das relevant ist. Pubertät, meinen Sie, man prüft natürlich bei der Eingabe, vor allem jetzt wird es ja sehr aktuell, Sie haben ja gemerkt, dass im Zuge der Diskussion der Bildungsreform und des Bildungsbudgets ja zu einem PISA-Boykott aufgerufen wurde. Und das wird jetzt natürlich bei der Eingabe sehr genau geprüft, ob die Schüler und Schülerinnen sozusagen den Test ernst genommen hat oder nicht ernst genommen hat. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Schüler da sitzt und gar nichts reinschreibt, dann weiß man, er hat nichts gemacht. Wenn er irgendwelche Mandeln dazu zeichnet, dann wird der Test herausgenommen, weil es ja, man versucht natürlich dann trotzdem über die 80% zu bleiben. Und was der Vorteil ist, es sind nicht reine Multiple-Choice-Aufgaben, da wird es sehr schwer tun, wenn man sie rein durch Raten etwas machen kann, sondern ein Teil der Aufgaben in dieser, Entschuldigung, der offen konstruierten Aufgaben, da muss der Text geschrieben werden. Und da merkt man auch, also dieses Jahr ist die Eingabe sehr wichtig der Daten, weil man eigentlich nur bei der Eingabe der Daten bemerkt, ob die Schüler und Schülerinnen das ernst genommen haben oder nicht. Meine letzte Auskunft beim BIFI, also beim Zentrum in Salzburg, war, dass sie das sehr genau prüfen werden. Und bis jetzt auch bei den ersten Schulen, wo der Streik ganz massiv gewesen ist, die ersten 12 Schulen, es war dann zur Diskussion, den Test zunächst auszusetzen, so ein Moratorium zu machen und dann im Juni wieder durchzuführen, haben sie eigentlich nicht gemerkt, dass da häufiger jetzt Spaßmännchen sind. Aber die sind immer dabei, aber die können ausgeschieden werden, diese Tests.
Vielleicht nochmal das Mikro.
Haben die Lehrer, es wird ja vorgegeben in der Schule, haben die irgendeine Möglichkeit der Einflussnahme oder auch der Bewertung einer guten Leistung zum Beispiel?
Nein, haben sie derzeit nicht. Das ist auch wichtig, dass ein unabhängiger Testadministrator in die Schulen kommt und auch den Test durchführt. Natürlich, es gibt sozusagen eine Assistenzleistung der Schulen, aber es ist wichtig, dass tatsächlich ein geschulter, ausgebildeter Testadministrator die Tests durchführt.
Kriegen die Schulen Rückmeldungen?
Nein, das ist sozusagen ist auch statistisch nicht möglich. Es ist ja so, dass sie ja insgesamt 12, beziehungsweise tatsächlich haben sie 13 Testhefte und sie können für keine Schule eine vernünftige Hochrechnung machen. Sie sehen ja zum Beispiel, in einer Schule testen sie genau 26 Schüler zum Beispiel, dann hat jeder zweite Schüler nur das gleiche Testheft. Und Sie müssen dann bei der statistischen Auswertung das irgendwie hochrechnen oder die Testhefte verknüpfen und Sie können für keine Schule eine gute Schätzung abgeben, die hätte einen zu größeren Schwankungsbereich. Für das sind dann die Bildungsstandards gedacht, die ja dann Rückmeldung an die einzelnen Schulen ermöglichen.
Ja, sind weitere Fragen?
Ja. Hier nennt man dem Beispiel die Reflexionsfähigkeit von den Schülern.
Wie gesagt, das war, wie gesagt, die Tests werden Testaufgaben eingereicht, jedes Land kann Testaufgaben einreichen, muss auch begründen. Das war eine Aufgabe, wo schon eine Reflexion erwartet wird, wo man reflektieren kann über eine Darstellung einer Medien und die verknüpfen kann mit einer mathematischen Formalisierung. Das ist in dem Fall sehr einfach, eine Zunahme von 5%. Und es gibt auch andere Aufgaben, wo man einfach, also Reflexion ist ja gemeint, dass man nachdenken muss, offen begründen muss, argumentieren muss. Ich weiß nicht, ob das Ihren Reflexionsbegriff entspricht.
Ja, neben sich selbst reden.
Bitte?
Neben sich selbst reden, wenn man das vorgestellt hat.
Nein, es geht also hier nicht um Reflexion, also um Eigenreflexion, wo man, wer man selbst ist, sondern es geht quasi um die Reflexion von mathematischen oder naturwissenschaftlichen Aussagen, um deren Bewertung, also besser um die Evaluierung. Es geht nicht, dass man sich selbst reflektiert, was die eigenen Fähigkeiten sind. Da müsste es wirklich eine Rückmeldung der eigenen Punkte an den Schüler geben, dass da, oder der Schülerin geben, damit eine Reflexion eingeleitet wird. Aber ich sage, das ist bei PISA nicht möglich. Bei dem Bildungsstandard bekommt ja jeder Schüler und Schülerin eine Rückmeldung und auch jede Schule eine Rückmeldung, wo sie steht und wo sie auch vergleichen kann. Aber es ist also statistisch auch gar nicht sinnvoll, da einen einzelnen Punktwert für einen Schüler zu bestimmen.
Ja, gibt es zu diesem Abschnitt jetzt erstmal zur Konstruktion dieser Aufgaben ja, weitere Fragen?
Hm? Wie ist der Zusammenhang zwischen den Testfragen und den Lehrplänen an den Schulen? Die sind ja national wahrscheinlich unterschiedlich und beeinflusst da das eine das andere oder beides gegenseitig?
Wie gesagt, da steckt, wie gesagt, das auch jetzt stärker der Forschungsbereich, den die Fachdidaktiker machen, also hier insbesondere hier die Universität Klagenfurt in Österreich aktiv, die beginnen mit den Analysen. Also für Österreich hat man erste Ergebnisse, dass es nicht ganz, also die Lehrziele sind natürlich die gleichen, auch der österreichische Lehrplan versucht natürlich, dass die Schüler, das sogar hier nochmal rausgesucht, grundlegende Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben, um später mündige Bürger zu sein. Also die allgemeinen Bildungsziele sind schon vergleichbar, nur eben tatsächlich wird in Österreich zum Beispiel Mathematikunterricht nach wie vor mehr Wert gelegt auf die einfache Algebra, auf Funktionen und Funktionsdiskussion und weniger auf diese Bewertung von Diagrammen. Deskriptive Statistik spielt keine Rolle. Und dann ist natürlich die Frage, was würde jetzt eine rein fiktives Maßnahme, was würde eine Lehrplanänderung bringen? Würde die Lehrplanänderung langfristig dazu führen, dass in Österreich das Kompetenzniveau steigt? Das ist ja die Frage, was Sie wahrscheinlich da aufgeworfen haben, ob eine Lehrplanänderung oder ob man die Ergebnisse von Finnland dadurch erklären kann, dass sie andere Lehrpläne haben. Ich sage, da weiß ich auch noch zu wenig, dass da sitzen derzeit die Fachdidaktiker, die diese Vergleiche durchführen.
Ja, ich sehe im Moment keine weiteren Fragen zu diesem Block, wie die Untersuchung konstruiert ist, beziehungsweise wie die Aufgaben konstruiert sind. Oder war bei Ihnen jetzt noch eine? Nein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Etappe den Ergebnissen weiter.
Ja, also die Ergebnisse werden dann in der Regel ausgewertet. Das sind dann auch die ersten Berichte, wo es dann im Dezember immer auch die Pressekonferenz dazu gibt und die Ergebnisse vorher furchtbar geheim gehalten werden. Ist zunächst einfach mal die Ermittlung der Kompetenzverteilungen der Länder. Dann ganz zentral ist immer der Vergleich von sozialen Gruppen. Das sind in der Regel Vergleich, Geschlechtervergleich, also Burschen und Mädchen. Oder auch Vergleiche nach Migrationshintergrund oder nach sozialer Herkunft. Dann zentral ist auch der Vergleich von Ländern. Und dann beginnt eigentlich die Phase der vertiefenden Analyse, wobei bereits in dem ersten Bericht einige erste vertiefende Analysen durchgeführt werden. Der eine ist ein Vergleich der Länder und durch diesen Vergleich der Länder, diese Länder haben unterschiedliche Schulsysteme und man versucht eben durch diesen statistischen Vergleich der Länder, wobei die Fallzahl dann mitunter schon sehr klein ist, eben gewisse Systemfaktoren zu identifizieren, die dadurch verantwortlich sind, ob ein Land ein höheres Kompetenzniveau erzielt oder ein geringeres Kompetenzniveau erzielt oder ob es bestimmte Systemfaktoren gibt, die dazu führen, dass ein Land durch eine größere Chancengleichheit gekennzeichnet ist oder durch eine geringere Chancengleichheit. Und dann beginnen auch die Expertenberichte, die dann auch in Österreich immer gemacht werden, wo jedes Land vertiefend in ihr eigenem Land, also vertiefende Analysen durchführt, um zu untersuchen, was sind die Einflussfaktoren auf die Kompetenzniveaus. Und auch immer die zweite zentrale Frage, was sind sozusagen die Einflussfaktoren auf den Faktor der Chancengleichheit. Also bei der OECD und bei PISA wird davon ausgenommen, dass einfach Schulsysteme Chancengleichheit gewährleisten sollen und dass Chancengleichheit eben auch die Voraussetzung für eine individuelle Entwicklung ist, die sich dann in den Kompetenzniveaus widerspiegelt. Hier eine ganz einfache Auswertung, die auch im ersten Ergebnisbericht gemacht wird. Hier, das ist der österreichische erste Bericht der PISA-Ergebnisse. sind ganz einfach zu lesen. Sehen wir hier den Mittelwert in Mathematik, das sind die 506 Punkte von mir, das liegt über dem OECD-Schnitt von 500 bzw. 495. Mathematik wurde bereits 2003 getestet und die Normierung ist immer auf 2003 jetzt bezogen, also auf die Ausgangstestung, sodass sich insgesamt ein leichter Rückgang, der statistisch nicht bedeutsam ist, Österreich 506 Punkte, der blaue Balken ist der Schwankungsbereich, der statistische Schwankungsbereich, also die Mittelwerte liegen hier mit 95%iger Wahrscheinlichkeit und dieser schattierte Bereich ist dann jener Bereich, wo es keine signifikanten Unterschiede gibt. Das heißt, im Jahr 2006 in Mathematik hat es keine bedeutsamen, also statistisch signifikanten Unterschiede zu Dänemark gegeben, der Tschechoslowakei, Island, Slowenien, Deutschland, Schweden und Irland. Die anderen Länder rechts gab es signifikante Unterschiede und links ebenfalls signifikante Unterschiede. Das ist also eine einfache Auswertung, mal zu sehen, welche Länder erbringen die gleichen Testleistungen, welche erbringen unterschiedliche Testleistungen. Das ist dann eine Auswertung, die zu heftigen Diskussionen in der letzten PISA-Auswertung geführt hat. Und zwar ist hier eben dieser Gruppenvergleich, den ich genannt habe. Also die erste wäre einfach die Auswertung des Kompetenzniveaus. Hier ist der Gruppenvergleich, nämlich der Gruppenvergleich nach Migrationshintergrund. Das blaue Quadrat sind die einheimischen Schüler, also ohne Migrationshintergrund. Wobei wichtig ist, Migrationshintergrund wird hier in PISA über den Geburtsort der Eltern definiert. Wenn beide Eltern im Ausland geboren sind, das ist schon eine erste Einschränkung, dann wird ein Migrationshintergrund angenommen. Das heißt, wenn ein Elternteil in Österreich geboren ist und ein Elternteil im Ausland geboren ist, dann gilt er in diesen offiziellen Auswertungen schon als einheimischer Schüler und Schülerin. Jetzt einfach ausgedrückt, das führt natürlich zu gewissen Problemen. Man kann sich an diese Gruppe ansehen, wenn zum Beispiel eine türkische Frau, die hier geboren ist, ein türkisches Mädchen, einen türkischen Mann heiratet, der noch in der Türkei geboren ist, dann gilt sie in den PISA-Auswertungen schon als Einheimische und steckt natürlich bei dem statistischen Durchschnitt bei 500 drinnen. Das ist ganz interessant, wenn Sie diese Gruppe betrachten, sozusagen, wo ein Elternteil in Österreich geboren ist und ein Elternteil im Ausland und Sie werten das aus, diese Gruppe ist eigentlich schon sehr gut integriert und bringt sehr gute Testleistungen. Das wird oft übersehen in der ganzen Integrationsdiskussion, dass diese Auswertung zielen tatsächlich davon ab, dass beide Eltern noch im Ausland geboren sind. Und abhängig davon, ob jetzt das Kind im Inland geboren ist oder nicht im Inland geboren ist, spricht man von erster oder zweiter Generation. Die erste Generation wäre dann, wenn das Kind selbst noch im Ausland geboren ist und die zweite Generation ist, wenn zwar die beiden Elternteile im Ausland geboren sind, aber das Kind bereits im Inland geboren ist. Und rein so integrationspolitisch würde man sich natürlich erwarten, dass die zweite Generation besser abschneidet als die erste Generation, sozusagen, wo das Kind selbst noch im Ausland geboren ist. Sie sehen, Schweden gelingt das relativ gut. Da haben Sie deutliche Unterschiede zwischen dem roten Punkt. Der rote Punkt sind die erste Generation, also wo das Kind selbst noch zugewandert ist, also im Ausland geboren ist. Und den gelben, wo das Kind sozusagen im Inland geboren ist. Und in Österreich, und in einigen, glaube ich, Österreich war eines der wenigen Länder, wo sich das Verhältnis umkehrt zunächst einmal rein deskriptiv, nämlich dass die zweite Generation sogar schlechtere Testleistungen bringt als die erste Generation. Abhängig welchen statistischen Test Sie verwenden, ist dieser Unterschied signifikant oder nicht signifikant. Wenn Sie rein auf die Überlappung der Kompetenzintervalle schauen, überlappen sich die Kompetenzintervalle. Wenn Sie genauere Tests verwenden, wird das damit unter signifikant. Das war zunächst ein überraschendes Ergebnis. Wenn man dann etwas genauer in die Daten geht, kann man das sehr schnell aufklären. In Österreich hat sich die Zuwanderergeneration geändert. Es gibt jetzt wesentlich mehr Zuwanderer aus dem ehemaligen Ostdeutschland. Die gelten natürlich ja genauso als mit Migrationshintergrund. Und das ist eine Gruppe, es sind auch mehr Zugewanderte mit höherer Bildung in dieser ersten Generation. Das sind auch viele Kriegsflüchtlinge, das sind häufig Akademikerkinder, die dann automatisch bessere Leistungen erbringen. Das heißt, es ist im Wesentlichen eine Änderung der Migrationsbevölkerung, die diese Unterschiede erklärt. Wobei man insgesamt muss, das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, diese Unterschiede reduzieren sich zumindest zu 30%, wenn Sie Unterschiede in der Bildungsniveau der Eltern betrachten. Also wenn Sie annehmen, dass die Eltern mit Migration die gleiche Bildung haben und wenn sie gleiche berufliche Integration annehmen, dann verschwinden, werden diese Unterschiede deutlich geringer. Das ist nur ein Beispiel, wie man eben dann eine Analyse macht nach Gruppen und dann versucht man noch vertiefende Analysen zu machen, also einerseits die Identifikation von Schulsystemfaktoren, da werden meistens Analysen auf Länderebene durchgeführt, also hier eine Analyse, die die OECD selbst durchgeführt hat, nämlich die Bildungsausgaben je Schüler oder Schülerin und dann die durchschnittlichen Mathematikleistungen. Sie sehen hier einen leichten Anstieg, das heißt, durch höhere Ausgaben kann man etwas das Kompetenzniveau heben. Österreich hat schon einen sehr hohen Ausgabenbereich und liegt etwas unter der Gerade, aber nicht bedeutsam, sodass hier sicherlich ein Zusammenhang, aber ein sehr schwacher statistischer Zusammenhang zwischen den Bildungsausgaben und dem Kompetenzniveau besteht. Das heißt, alleine durch Bildungsausgaben wird man sicherlich sagen, dass keine deutliche Anhebung des Kompetenzniveaus erreichen. Ebenfalls zu heftigen Diskussionen hat geführt die Frage des Schulsystems. Und hier ist eine Auswertung der Chancengleichheit. Chancengleichheit ist so definiert, dass die Testleistungen wenig von sogenannten askriptiven oder zugeschriebenen Merkmalen abhängt. Also die Testleistung sollte nicht abhängen, sondern vom Geschlecht. Für das Geschlecht kann kein Kind etwas, sollte nicht abhängen von der sozialen Herkunft, also vom Bildungshintergrund oder auch vom Migrationshintergrund. Hier ist eine Analyse, die abhängig ist vom sozioökonomischen Status der Eltern. Also HISEI steht für Highest Socioeconomic Index der Eltern. Und hier einfach aufgetragen, wie stark ist der Zusammenhang zwischen dem Beruf der Eltern und den Testleistungen. Und Sie sehen, Deutschland hat hier Deutschland 10. Die ersten drei Buchstaben sind meistens das Land. Die zweiten Ziffern, die dahinter kommen, ist das Erstselektionsalter. Also das Alter, zu dem eine Bildungsentscheidung getroffen werden muss. Das ist ja in Deutschland und Österreich mit 10 Jahren, in Belgien mit 12 Jahren, in Ungarn mit 11 Jahren, in den Niederlanden mit 12 Jahren. Also sind jetzt hier auf der oberhalb der Linie sind Länder aufgezeichnet, wo die Bildungsentscheidung sehr früh getroffen wird, also mit 10, 11 oder 12 Jahren. Unterhalb der Linie sind Länder aufgetragen, wo die Bildungsentscheidung mit 16 Jahren getroffen wird, also wo die ein Gesamtschulsystem haben über den Zeitraum bis 16 Jahre. Und Sie sehen eigentlich, die Ergebnisse sind sehr eindeutig, mit Ausnahme von Großbritannien, dass eigentlich hier der Zusammenhang zwischen den Testleistungen oder die Abhängigkeit der Testleistungen von dem ökonomischen Status der Eltern in Gesamtschulsystemen deutlich geringer ist. Das heißt, wir können sagen, dass auf jeden Fall Gesamtschulsysteme, es gibt auch elaboriertere Analysen, das Gleiche nahelegen, dass die Gesamtschulsysteme in der Lage sind, die soziale Ungleichheit zu reduzieren. Sie erbringen, sie sind nicht in der Lage, das Kompetenzniveau zu erheben. Das weiß man. Also Gesamtschulsysteme haben bessere oder schlechtere Leistungen als Österreich. Also auf das Kompetenzniveau gibt es keinen Zusammenhang. Das wäre also hier nochmal ein Beispiel auf einen Vergleich auf Schulsystemfaktoren. Was hat man noch an Schulsystemfaktoren gefunden, die einen Einfluss haben? Das heißt, auf das Kompetenzniveau insgesamt, also auf das Leistungsniveau einen Einfluss hat die schulische Autonomie. Das heißt, Schulen, die mehr Autonomie haben, und zwar Autonomie sowohl im curricularen Bereich als auch im ökonomischen Bereich, also im Budgetbereich und im Personalbereich, erbringen im Durchschnitt höhere Kompetenzleistungen. Aber es hat keinen Einfluss auf die Chancenungleichheit. Und dann die Lernzeit in der Schule. Das heißt, umso länger die Lernzeit in der Schule ist, desto geringer ist auch diese Abhängigkeit vom sozioökonomischen Hintergrund, was halt dann für die für ganztägige Schulsysteme spricht. Hier dann nochmal ein Beispiel, eine Analyse, die sich dann mit einer nationalen Analyse, wie gesagt, das wäre hier sozusagen die international vergleichende Analyse, die mit den PISA-Daten gemacht werden kann. Ich möchte Ihnen das Spektrum aufzeigen, was man mit den PISA-Daten machen kann. Und man kann dann innerhalb eines Landes genauere Analysen machen, von welchen Faktoren der Bildungsverlauf abhängt. Bildung K steht für die Bildung des Kindes und hier sieht man auch sehr stark in Österreich das Durchschlagen des Status, des Berufsstatus der Eltern, der sehr stark die Bildung des Kindes beeinflusst. Und einen weiteren starken Einfluss haben sie auch noch vom Geschlecht, das einfach, das wissen wir, das hat mit meinem anderen Forschungsfeld zu tun, dass die Buben in der Sekundarstufe 1 doch an Bildungsanschluss verlieren und dann vor allem auch beim Übergang in die Sekundarstufe 2, also in die berufsbildenden höheren Schulen und berufsbildenden mittleren Schulen doch mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit hier in Matura-führenden Schulen wechseln. Das ist, merkt man auch hier, also das Geschlecht 0,16 bedeutet, dass Mädchen deutlich häufiger Matura-führenden Schulen besuchen. Und Sie sehen es mit diesen wenigen Merkmalen, wenn ich weiß, die Einwohnerzahl, die Bildung der Eltern, einige familienstrukturelle Variable, kann eigentlich schon mit 20%iger Wahrscheinlichkeit den Bildungsverlauf oder eine Bildungsprognose machen, was das Kind besuchen wird. Da muss ich noch keine Noten und keine Testleistungen kennen. Das wäre ein Beispiel für so eine nationale Analyse. Man kann es dann fragen, wie kann man den Einfluss des Berufsstatus der Eltern erklären? Das hat im Wesentlichen dann damit zu tun mit den kulturellen Besitztümern, die die Eltern haben, also zu Hause eine Infrastruktur vorhanden ist für das Lernen. Der zweite ist dann die Bildungsansprüche, die im Elternhaus sind. Die Unterstützung spielt durch die Eltern spielt hier eine geringe Rolle in der späteren Phase der Berufslaufbahn.
Vielleicht sollten wir auch an der Stelle nochmal die Chance zu Fragen geben. Also wir können alle Abbildungen auch nochmal aufrufen. Ja. Und vielleicht sind einige auch so wenig Expertin dieser Datenlage, wie ich es bin. Von daher nur zu Fragen zu all diesen Ergebnissen. Ich denke, wir sollten das hier klären, bevor wir dann zur Einschätzung dessen kommen, was man mit PISA machen kann und was nicht. Also bitte Ihrerseits Fragen zu dem Gehörten.
Ja? Gibt es auch Untersuchungen in die Richtung, also wo es besonders viele Genies gibt, also hochbegabte Kinder, oder in die Gegenrichtung, also besonders viele Dumpfbacken?
Ja, das ist dann die Analyse, was Sie genannt haben, der Risiko- und der Spitzenschüler. Also wird standardmäßig gemacht, man untersucht, sagen die PISA-Analysen gehen immer in drei oder vier Richtungen. Das heißt, man sucht das durchschnittliche Leistungsniveau, das ist sozusagen, wo ein Land im Durchschnitt steht. Man schaut dann an, wie hoch ist, man hat dann die Spitzenschüler, die über 600 Punkte erzielen, das würden Sie wahrscheinlich als hochbegabt bezeichnen. Und man untersucht in diese Gruppe der Risikoschüler, die sehr geringe Leseleistungen macht und von welchen Faktoren sozusagen diese die Wahrscheinlichkeit abhängt, ob man in der Gruppe der Spitzenschüler oder der Risikoschüler ist. Auch hier, glaube ich, wenn ich mich jetzt erinnere, war immer ein Ergebnis, dass sich da mit schulischer Autonomie es leichter fällt, die Spitzenschüler, aber auch die Risikoschüler zu identifizieren. Wobei, ja, glaube ich, in Österreich ist ein anderer Bericht. Österreich hat dann nicht das Problem der Begabtenförderung, die ist, glaube ich, hoch ausgebildet, aber die Treffsicherheit, ob man tatsächlich die begabten Kinder durch die Begabtenförderung erwischt, das ist noch. Gibt es auch Untersuchungen, dass die Treffsicherheit noch verbessert werden könnte?
Ja, weitere Fragen zu der Darstellung? Ja, bitte hier das Mikro.
Ich habe bei der Abbildung 13, wo du den Zusammenhang mit dem Status der Eltern diskutiert hast, nicht ganz verstanden, was hier sozusagen in X-Richtung aufgetragen
die,
ist.
Die X-Achse ist aufgetragen, das ist der Prozent der erklärten Varianz, also wie gut können die Testleistungen durch die sozioökonomische Herkunft erklärt werden. Das heißt, in Deutschland können zu 16% die Testleistungen alleine dadurch erklärt werden, dass ich den Beruf der Eltern kenne, ohne dass irgendwas dazwischen passiert. Und das wird hier als eine geringe Chancengleichheit bezeichnet, weil eigentlich der Beruf noch so stark auf die Testleistungen durchschlägt. Im Unterschied zu Finnland, da ist die erklärte Variante 6%. Das heißt, wenn ich hier den Beruf der Eltern kenne, kann ich nur zu 6% die Testleistungen prognostizieren. Und das wird sozusagen als Maß für die Chancengleichheit oder Chancenungleichheit betrachtet. Man würde also einen geringen Wert erwarten. Null wird kein Land erreichen, aber 16% in Deutschland ist ein sehr hoher Wert. Österreich hat 12,5%. Also Sie müssen sich vorstellen, alleine, Sie nennen mir den Beruf des Vaters oder der Mutter, es wird der höchste der beiden Berufe verwendet, dann kann ich schon relativ gut voraussagen, wie viele PISA-Punkte das Kind erzielen wird, ohne dass ich weiß, welche Lernleistung das Kind beginnt, welche Motivation es in der Schule hat, wie die Lehrer motiviert sind, wie der Unterricht aussieht. Ohne alle diese zwischengeschalteten Faktoren kann ich schon relativ gute Prognosen machen, wie die Testleistungen aussehen werden.
Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zu dieser Ergebnisauswertung?
Ich wollte nur fragen, wie man Migrationshintergrund und den Status der Eltern erhebt. Also ist die jetzt anonym, die...
Die Befragung ist anonym, das ist in dem Fall sind das Angaben des Jugendlichen, also die Testung sieht so aus, zunächst müssen die armen Schüler und Schülerinnen mal 2 Stunden den PISA-Test ausfüllen, also die 4 Testhefte beantworten, gibt es Pausen dazwischen. Dann ist noch ein 40-minütiger Fragebogen, Schülerfragebogen, wo eben gefragt wird, das Geschlecht des Schülers erhoben wird, der Beruf der Eltern erhoben wird, die Bildung der Eltern erhoben wird und der Migrationshintergrund erhoben wird und einige Motivationsfragen, die dann immer spezifisch für den getesteten Hauptbereich konzipiert sind. Der Hauptbereich variiert immer. PISA wurde 2000 begonnen mit Lesen, war der Schwerpunkt. Dann kam die Mathematik, die Naturwissenschaft und 2009 ist zum ersten Mal Lesen wiederholt worden. Das heißt, das sind natürlich anonym, die Fragebögen werden dann eingesammelt, es steht kein Name drauf und die werden dann statistisch ausgewertet.
Ja, gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen zu dem Vorgehen in der Auswertung? Ja, hier vorne noch.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, inwieweit werden andere, zum Beispiel Neigungen der Schüler, abgefragt? Inwieweit spricht Sport eine Rolle, Musikinstrument, diese Dinge? Ist das auch drinnen? Oder dass man sagt, für mich ist zum Beispiel diese Sache Deutschland, Finnland, Sache sozialer Hintergrund, wenn ich davon ausgehe, dass halt in diesen Ländern vielleicht, wo die Eltern sehr viel investieren in solche Nebenhobbys, was immer, dort der Ansatz kommt, wo in der Gesamtschule das vielleicht anders abgedeckt wird, genereller. Ich selbst bin in der Fahrpädagogik tätig und ich merke natürlich, ich kriege die 16-jährigen PISA-Schüler täglich in meinem Fahrschulauto und ich merke ganz, ganz klar, also in der Theorie überhaupt kein Problem, in der Praxis gewaltige Hand-Augen-Koordinationsdefizite, Koordinationsdefizite. Und die Leute, die ganz vorne sind, das sind meistens Volleyballspieler, Handballspieler, Fußballspieler, Musiker. Ja, das lässt sich durch, das zieht sich durch. Inwieweit ist das auch ein Hintergrund, dass man solche Sachen hineinfragt?
Ja, wie gesagt, die Testbereiche, also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen den Testbereichen und das, was dann durch Befragungen erhoben wird, also in den Fragebogen erhoben wird. In den Testbereichen hat man sich konzentriert auf diese drei Hauptbereiche des Lesens, der Mathematik und der Naturwissenschaft. Es hat dann 2003 einen Versuch gegeben, eine allgemeine Kompetenz zu messen, nämlich Problemlösungskompetenz. Da wurden Fragen entwickelt. Die Skala wurde dann wieder rausgenommen. Das hat sich doch nicht so gut bewährt. Das heißt, das wäre im Testbereich, spielen andere Fächer oder andere Fähigkeiten und Kompetenzen keine Rolle. Was natürlich erhoben wird, ist in dem Schülerfragebogen, das haben wir jetzt auch 2009 gemacht, werden diese Freizeitaktivitäten erhoben, ob jemand in der Freizeit Sport betreibt oder was er überhaupt in seiner Freizeit macht, um dann auch Anhaltspunkte zu bekommen, inwieweit die Freizeitaktivitäten einen Einfluss auf das Lernen und die Testleistungen haben. Aber das wird derzeit nicht gemacht, ist ja auch einer der Kritikpunkte, dass ja PISA etwas verkürzt misst, nämlich eben die Bereiche der musischen Begabungen oder der sportlichen Begabungen nicht abdeckt. Aber wie gesagt, man hat sich auf diese drei Kernkompetenzen geeinigt und ich glaube, Schule soll sich nicht auf diese drei Kernkompetenzen konzentrieren, aber dass ein Schüler diese einfache Mathematikaufgaben lösen kann, das würde man, also würde man auch für meine Kinder am Ende der Schulpflichtzeit schon erwarten. Unabhängig davon, ob sie zusätzlich noch Sport und andere Tätigkeiten ausüben.
Ja, gibt es? Ja? Können wir das Mikro nochmal, bitte?
Bei der Vorgabe der Aufgaben, waren da Zeitlimits drinnen, wo viele nicht mitkonnten? Kann man das messen, zum Beispiel, ob das zu großer Zeitdruck war in der Mathematik?
Also das, die Zeitvorgaben sind international vergleichbar, der Test soll ja auch international vergleichbar sein. Sie können nicht in einem Land dann den Kindern sagen wir, unbegrenzt Zeit geben, in anderen sehr kurz. Also es waren insgesamt 4 Testhefte, a 30 Minuten. Ich müsste jetzt nachschauen, ich habe das schon einmal kurz nachgelesen, wie viele Schüler nicht fertig geworden sind. Ich gebe Ihnen ein Kärtchen, kann Ihnen dann diese Information schicken. Es war aber nicht diese große Zahl, die man vermutet hätte. Und es ist trotzdem ja fair, weil es ein internationaler Vergleich ist. Das heißt, in jedem Land waren die Bedingungen gleich, dass ein Heft in 30 Minuten bearbeitet werden soll. Und dann wird auch sozusagen das Heft eingesammelt, wenn der Schüler nicht fertig ist und die Schülerin nicht fertig ist. Wobei der Hinweis gegeben wird, dass man nicht von vorne beginnen muss. Also was ja auch gab, aber das lernen ja die Schüler und Schülerinnen, dass man nicht von vorne jetzt beginnt und wenn man eine Aufgabe vorne nicht löst, dass man dann bei der ganze halbe Stunde sitzt.
Ja. Wir bräuchten einmal das Mikro wieder bei der Frau Keller.
Gibt
es eigentlich irgendeine Erhebung, die zeigt, was aus den Kindern geworden ist? Also später, jetzt 2003, sind ja sicher einige raus aus der Schule. Was wird aus denen?
Gibt es noch nicht. Deutschland hat den Weg bestritten. Also Deutschland hat aufgrund der PISA-Ergebnisse beschlossen, ein Bildungspanel aufzubauen, also wo in regelmäßigen Abständen die gleichen Personen einmal befragt werden. Das hat insgesamt 60.000 Personen, wurden da jetzt bereits einmal getestet, also von den Kindergartenkindern bis zu den Erwachsenen. Und dann wird in einem Abstand, glaube ich, von 5 Jahren, werden dann diese Personen noch einmal erneut getestet und dann kann man diese Frage beantworten. Sonst wird das ist eine reine Querschnittserhebung, ist anonym, also Sie können auch keine Datenverknüpfung mehr durchführen. Muss man warten, was in Deutschland rauskommt bei diesem Bildungslaufbahn, bei diesem Bildungspanel, was in Deutschland aufgebaut wurde.
Jetzt im Moment sehe ich keine Wortmeldungen mehr zu diesem Komplex. Dann würden wir zum nächsten übergehen, was man denn nun mit diesen Daten machen kann.
Ja, ich glaube, ich habe das Wesentliche schon gesagt. Also ich glaube, aus meiner Sicht wichtig ist, einmal PISA, dass es eine objektive Datenquelle ist. Es stellt zumindest eine wichtige ergänzende Datenquelle dar zu den Expertenmeinungen, die ja die Bildungspolitik sehr stark prägen. Und Sie kennen ja, jeder Experte oder jede Expertin hat eine andere Meinung zum Bildungssystem, sodass, glaube ich, PISA ganz ein gutes Korrektiv ist und doch so etwas wie ein objektives Bild vermittelt über die Performance des österreichischen Schulsystems und der anderen Schulsysteme. Was man auf jeden Fall auch erkennen hat, dass PISA einen erkennbaren Einfluss auf die Bildungspolitik gehabt hat. Also ich glaube, die Diskussion der Chancengleichheit hätte ohne PISA in Österreich nicht stattgefunden. Es war einfach doch PISA, die diese Thematik wieder auf die bildungspolitische Diskussion gebracht hat. Und für die Forschung, glaube ich, gehen ganz wichtige und interessante Impulse aus, sowohl für die inhaltliche Forschung, das heißt, das Arbeiten ja an diesen Expertenberichten, ich habe sie bereits genannt, Fachdidaktiker mit, das ist auch immer sehr spannend, wenn man sie dann ein interdisziplinäres Expertentreffen hat, das arbeiten Pädagogen mit, die Soziologen sind eher eine ganz kleine Gruppe, die hier was untersuchen und es hat natürlich auch in methodischer Hinsicht sehr interessante Implikationen, sowohl was die Stichproben anbelangt, als auch die Testkonstruktion anbelangt und man muss wirklich sagen, die OECD ist hier vorbildlich, die Untersuchung ist tatsächlich transparent, darum ist auch vieles an der PISA-Diskussion nicht nachvollziehbar. Jeder von Ihnen kann sich die Daten herunterladen, den Fragebogen, den Ergebnisbericht, Sie können sogar einfache PISA-Auswertung mit Hilfe eines interaktiven Programms durchführen. Sie können also quasi Anfragen schicken, können einfache Auswertungen durchführen, sodass also hier das wirklich eine der wenigen Studien ist, die tatsächlich transparent ist und intersubjektiv nachvollziehbar ist. Und das macht es natürlich auch für die Ausbildung und für die Methodendiskussion ganz wichtig. Ich bin jetzt wirklich am Schluss, ich habe etwas überzogen.
Nein, das ist wunderbar. Wir konnten zwischendrin fragen. Erstmal herzlichen Dank für die Darstellung und die Erläuterung und diesen Blick hinter die Kulissen. Und ich denke, unsere Wissensfragen sind en passant ganz gut beantwortet worden, sodass wir jetzt auch einfach in die Diskussion zu PISA, zu dieser Konstruktion von Wahrheit treten können. Und ich kann mir vorstellen, dass es da eine ganze Reihe von Anmerkungen gibt, die eben in den Fragen, glaube ich, auch bei den einen oder anderen bereits mitgeschwungen haben. Also was kann man tatsächlich mit diesen Daten argumentieren? Wofür halten sie her? Ich denke, da haben wir jetzt einen Experten, mit dem man das direkt diskutieren kann. Und in diesem Sinne würde ich ganz gerne jetzt auch in diesen Teil mit Ihnen einsteigen wollen. Ja, gibt es direkt erste Statements? Ja?
Ja, du beschäftigst dich ja dankenswerterweise auch mit den Schwankungsbreiten, weil die PISA-Ergebnisse natürlich Stichprobenergebnisse sind. Und das ist ja an sich schon problematisch, weil das Stichprobenverfahren ein sehr komplexes ist und das wird noch überlagert dadurch, dass die Daten für viele Schülerinnen und Schüler auch importiert werden von anderen Schülerinnen und Schülern. Also dieses Imputationsverfahren auch noch zur Unsicherheit beiträgt. Und wenn man da so eine Grafik sich eben angeschaut hat, dann sieht man ja, dass sich die Intervalle über Länder breit überlappen, sodass ich gern einen Kommentar hören würde, ob du irgendeine Chance siehst, dass unter dem medialen Druck, der da immer entsteht bei der Veröffentlichung, zum Beispiel diesen Dezember, kann ich mir gut vorstellen, wenn Österreich in Mathematik, ich sage es jetzt ein bisschen provokant, diesmal einen Punkt hinter Luxemburg oder Liechtenstein oder so liegen wird und vorher einen Punkt vor diesen Staaten war, ob du eine Chance siehst, dass unter diesem medialen Druck die Politiker und Politikerinnen nicht gleich irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen müssen, von einem Tag auf den anderen, sondern vielleicht zuerst einmal diese Analysen der Daten abgewartet werden können.
Ja, wobei ich, wie gesagt, der erste Bericht, den ich auch hier vorhin zitiert habe, den Sie auch bei der OECD herunterladen, und der ist am Tag herunterladbar, wo die Pressekonferenzen sind. Also die Pressekonferenzen finden weltweit am selben Tag statt, und an diesem Tag sind auch alle Berichte herunterladbar, die Daten noch nicht, die werden noch aufbereitet. Und hier ist zu sagen, dass sich aus meiner Sicht die Berichterstattung auch also in Österreich doch deutlich verbessert hat. Das war auch kein einfacher Prozess, auch mit den mit der Gruppe, die PISA durchführt. Aber heute, wenn Sie zum Beispiel den letzten Bericht lesen, werden nur mehr Schwankungsbereiche. Es wird gar nicht mehr darauf Wert gelegt, auf eine Rangplatzierung zu machen. Österreich ist 18. oder 12., sondern es wird eigentlich nur mehr die Bereiche angegeben. Österreich liegt zwischen Rangplatz 12 und 18. Das hier ist schon, glaube ich, ein Lerneffekt eingetreten. Auch es werden durchgehend, was in den ersten Phasen nicht der Fall war, die statistischen Schwankungsbereiche angeführt, wobei 10 Punkte in PISA gar nichts sind. Das ist in der Regel auch statistisch nicht signifikant. Das sind dann auch, wenn Sie das in Lösungswahrscheinlichkeit übersetzen, sind das 3-4%, dass da zwei Schüler jetzt mit 10 Punkten unterscheiden, haben die vielleicht eine höhere Lösungswahrscheinlichkeit von 4%, also ganz eine minimale, sodass unter 10%, unter 10 Punkten PISA-mäßig nichts bringt. Also ich bin ja schon sehr optimistisch, dass die PISA-Ergebnisse, die Aufregung wird sinken, also es wird keine großen Aufregungen mehr geben. Das Problem ist eher, und das war schon etwas bedenklich, auch die Diskussion um den PISA-Boykott, dass natürlich jetzt der Entwertung der PISA-Daten im österreichischen Kontext schon die Bahn vorgegeben ist. Wenn PISA sehr gut abschneidet, dann heißt das, PISA schneidet gut ab, obwohl sich ja die Hälfte der Schüler den Test gar nicht ernst genommen hat. Wenn Österreich wieder schlechter abschneidet, weiß man auch schon, was die PISA-Kritiker sagen werden. Sie werden sagen, ja, es ist darauf zurückzuführen, dass sehr viele Schüler den Test gar nicht ernst genommen haben und boykottiert haben. Also insofern ist diesmal, glaube ich, die PISA-Interpretation weitgehend vorgegeben. Und natürlich kennt das Ministerium die Rohberichte, sind bekannt, wobei ich dann selbst auch immer beim Korrekturlesen der Rohberichte bin. Wir wissen nicht, welche Länder das sind. Das heißt, es gibt am Anfang anonymisierte Rohberichte, wo dann ganz fiktive Ländernamen oder ägyptische Zeichen drinnen stehen, wo eben dann nur der Bericht gelesen wird auf Konsistenz und dergleichen.
Ja, gibt es weitere Anmerkungen Ihrerseits, Diskussionspunkte, die Sie erörtern möchten? Ja?
Ich würde ganz gerne einfach nochmal den Punkt aufgreifen, sozusagen das Rahmenthema nach der Wahrheit. Einfach mal nachfragen, was du jetzt meinst, so zur PISA-Studie. Welche Wahrheit wird jetzt durch die PISA-Studie sozusagen zum Ausdruck gebracht, so ein bisschen provokant gefragt? Mhm. Ist es die Wahrheit über die Kompetenz oder die Wahrheit über die Schule oder die Wahrheit über sozusagen das gesellschaftliche System Bildung? Mhm.
Nun, also wie gesagt, die erste Frage betrifft eben die Frage der Messqualität, das heißt, ob diese große Sammlung von 160 Aufgaben tatsächlich das misst, was zu messen beabsichtigt wurde, nämlich eben Kompetenz oder grundlegende Kompetenz in den einzelnen Bereichen. Wie gesagt, die psychometrischen Kennwerte, die wir hier verfügen, also die formalen Kriterien, können wir sagen, dass den Items tatsächlich gelingt, gemeinsam etwas zu messen, und dieses Gemeinsame ist wahrscheinlich wirklich die mathematischen Kompetenzen, die sicherlich auch stärker im Basisbereich angesiedelt sind. Also ich glaube schon, dass Schüler und Schülerinnen verfügen über Kompetenzen, und es gelingt natürlich mit dem statistischen Schwankungsbereich, diese Kompetenzen einigermaßen gut abzudecken. Also hier steckt wirklich das weltweite Know-how bei der Itemsentwicklung dahinter. Also auch, es sind ja auch alle Länder beteiligt und auch die großen Länder, die schon sehr viel Testerfahrung haben, auch im Bildungsstandardbereich. Also ich glaube, dass es schon gelingt, die Kompetenzen in diesen drei Kernbereichen etwas abzudecken. Man hat ein gewisses Problem, dass die Kompetenzen möglicherweise zu stark korrelieren. und deshalb wahrscheinlich es so Basiskompetenzen im Lesen noch mit abgetestet wird. Auch in Mathematik sind doch Leseaufgaben sehr viele dabei, sodass die Lesekompetenz und die Mathematikkompetenz statistisch so mit 0,6, 0,7 korrelieren. Die Tests messen nicht, das war auch ein Vorwurf, die Tests messen nicht allgemeine Intelligenz, das kann man ausschließen, weil wenn sie allgemeine Intelligenz messen würde, dann dürfte es keine so großen Länderunterschiede in den europäischen Ländern geben. Wenn man da aus Intelligenzmessungen weiß, dass eigentlich in Europa die Intelligenzunterschiede nicht so groß sind. Das heißt, es messt schon etwas anderes als Intelligenz, auch natürlich in den Kompetenzen Intelligenz und vermitteltes Wissen und erworbene Fähigkeiten dahinter steckt. Dann die Frage, sozusagen, was bildet jetzt die Analysen ab? Kann man tatsächlich Chancengleichheit abmessen? Kann man tatsächlich dann jetzt abbilden, dass Österreich eine geringe oder größere Chancengleichheit oder Chancenungleichheit hat als Finnland? Das ist natürlich eine Definitionssache, wie man Chancengleichheit misst. Wenn man sich auf die Definition einigt, dass man sagt, Chancengleichheit ist dann gegeben, dass eigentlich zugeschriebene Merkmale wie Geschlecht, soziale Herkunft, auch Wohnort keinen Einfluss haben sollen, dann sind das statistische Maßzahlen, die natürlich die einen Zusammenhang abbilden, der eigentlich standardmäßig als Ungleichheit definiert wird. Was man nicht machen kann oder machen darf, dass natürlich, wenn jetzt ein Land mit 15, 16 Jahren ein geringes oder ein hohes Ausmaß an sozialer Ungleichheit hat, sagt das noch nichts aus, wie dann die Berufseinmündung aussieht oder dann der Übergang in das Hochschulsystem aussieht. Es kann durchaus eben Länder geben, die sehr chancengleich sind bis zum Eintritt in das Hochschulsystem und dann gibt es Ungleichheiten, und auch die umgekehrte Konstellation. Aber ich glaube, in diesem Sinn, so erkläre ich mir auch doch den heftigen Widerstand gegen die PISA-Ergebnisse, bildet es doch ganz sensible Bereiche einer Gesellschaft ab, nämlich die zwei zentralen, eben einerseits Chancengleichheit und Individualität und Freiheit, das heißt, wie weit bietet eine Gesellschaft gleiche Chancen, dass sich jeder tatsächlich persönlich und frei entfalten kann. Und das ist einfach durch die PISA-Ergebnisse in Österreich sehr stark in Frage gestellt worden. Ich war bei den ersten PISA-Ergebnissen noch in Deutschland und es war da zum Beispiel verwunderlich, dass in Österreich hat es ja keine PISA-Diskussion gegeben, der Ergebnisse 2000. In Deutschland hat es schon im Jahr 2000 eingesetzt. Ich kann mich an erste Seminare in Deutschland erinnern. Zum Beispiel haben damals die Studierenden gar nicht geglaubt, dass es in Deutschland Chancenungleichheit gibt. Die haben alle geglaubt, jeder hat die formale gleiche Chance, steht ja auch in der Verfassung, jeder kann ein Gymnasium besuchen. Und ihnen war nicht bewusst, dass in so einem starken Ausmaß dann der Besuch eines Gymnasiums und dann auch der Universität sehr stark vom sozialen Hintergrund abhängt.
Dann darf Frau Kühner.
Das heißt, Sie haben eine Erklärung schon genannt, aber mich hätte interessiert, welche anderen Erklärungen wurden denn so generell genannt, warum jetzt Finnland wirklich besser abgeschnitten hat als Österreich? Also was sind die Erklärungen, die gefunden wurden? Oder wo gibt es Tendenzen, wo es hingeht, dass es verbessert werden könnte? Oder gibt es es überhaupt?
Ja, wie gesagt, man muss sagen, es sind komplexe Systeme und ein System oder ein Faktor ist ja sicherlich nicht verantwortlich. Muss ja differenzieren die Systemebene, dann die Schulebene und dann natürlich auch noch die Mikroebene, die Eltern, die Schüler selbst, die gleichaltrigen Gruppe. Es sind auch die drei Einflussebenen. Auf Schulsystemebene, wie gesagt, das zeigen die letzten Befunde relativ konsistent, ist es tatsächlich das Erstselektionsalter, was für die Chancengleichheit wichtig ist. Die Schulautonomie ist für das Leistungsniveau relevant und die Stunden, die erbracht werden. Es gibt auch relativ konsistente Befunde, aber es ist nicht durchgehend, ist nämlich die Frage der frühen Einschulung. In PISA wird auch gefragt, ob der Kindergarten besucht wurde und da haben auch viele Studien gezeigt, dass da auch ein Zusammenhang zwischen der Chancengleichheit und der frühen Teilhabe am Bildungssystem gibt. Das heißt, das sind auf Systemebene relativ gut abgesicherte Befunde. Auf der Schulsystemebene, da muss man wahrscheinlich stärker auch mit anderen Daten arbeiten. Zumindest in Österreich ist hier die Analyse auf den konkreten Schulkontextebene schwierig, weil ja viele Schüler die Schule gewechselt haben. Sie testen ja hier in der ersten BHS, in der ersten BMS, in der Oberstufe, sodass eigentlich viele Schüler erst ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr in die Schule gehen. Erhoben werden dann primär die Schulkontextfaktoren, also die Schulbedingungen der aktuellen Schule und nicht der vorausgehenden Schule, sodass Sie hier für Österreich eigentlich wenig Analysen machen können. Hier muss man stärker auf die TIMSS-Daten zurückgreifen, die mit 12, 13, also wo etwas länger schon die Schule besucht wurde. wie gesagt, hier auf dieser Schulsystem, also Schulkontextebene hat sich gezeigt, dass doch das Schulklima, der Zugehörigkeitsgefühl manchmal ein wichtiger Faktor ist. Aber in Österreich zum Beispiel ist das Zugehörigkeitsgefühl, das Wohlbefinden der Schüler sehr hoch. Die Individualisierung ist sehr gering, die Testleistungen sind durchschnittlich. Und auf der Individualebene hat man immer festgestellt, dass es zunächst die soziale Herkunft ist die Hauptdeterminante. Das heißt, das Geschlecht wirkt schwächer, auch der Migrationshintergrund wirkt schwächer. Und die Wirkung dieser Faktoren kann man sehr gut erklären durch die Infrastruktur, die zu Hause geboten wird. Das heißt, eine Maßnahme wäre natürlich, das kulturelle Kapital oder die Infrastrukturausstattung zu Hause zu verbessern. Ein zweiter wichtiger Punkt sind die Bildungsaspirationen. Das zeigt sich auch durchgehend. Also die Ansprüche, die gestellt werden, welchen Bildungsabschluss ein Kind erwerben soll. Wobei diese Bildungsabschlüsse auch von den diese Bildungsaspirationen von den vorausgehenden Schullaufbahnen abhängen. Das heißt, ein Kind, was in einem Gymnasium geht, hat natürlich auch in der Regel geringere Bildungsaspirationen, also ein Hauptschulkind hat geringere Bildungsaspirationen, weil es auch in der Schule vermittelt wird, dass er mit dem Abschluss weniger erreichen wird. Und die dritte sind natürlich gewisse motivationale Faktoren, Interesse am Fach, Motivation an dem Fach, also an dem Bereich, der getestet wird.
Ich hätte auch noch eine Frage selbst. Wie ist das mit dem, gerade bei den persönlichen Daten, die angegeben werden, also Bildungsstand der Eltern, Ausbildung der Eltern, würde mich interessieren, wie da der Rücklauf ist, also wie viel wird da angegeben und wenn angegeben ist, wie hoch schätzt man die Verfälschung der Daten ein, weil es vielleicht dem Kind peinlich ist anzugeben, dass die Eltern niedrigeren Bildungsstand haben oder ähnliches?
Ja, wie gesagt, Ausfüllquote der Fragebögen ist etwa gleich hoch. Also es gehen schon einige Fragebögen verloren. Also die Relation ist geringer oder nicht verwertbar, aber es liegt auch ungefähr in der gleichen Höhe wie die Testfragebögen. Sie haben recht, gewisse Antwortverweigerungen so von 5-10% hat man bei den beruflichen Angaben der Eltern. Also da liegen durchaus Antwortverweigerungen vor. Aus Untersuchungen in anderen Ländern weiß man, dass das schon eher die Antwortverweigerungen sind, wo die Eltern eine geringe Bildung und einen geringen Beruf haben. Aber das tut man sich schwer, das zu schätzen, weil dann meistens, wenn auch die Bildungs-, also wenn die Berufsangaben fehlen, fehlen auch die Bildungsangaben, wobei die Bildungsangaben in einem höheren Ausmaß beantwortet werden. Was wir allgemein haben, aber das hat jede Untersuchung oder jede Umfrage, hat eine sogenannte Tendenz zur Mitte. Es gibt immer diese Tendenz zur Mitte. Es gibt es natürlich auch bei den beruflichen Antworten und auch bei den Bildungsangaben. Mit dem lebt man in der Umfrageforschung, schwächen die Zusammenhänge etwas ab, aber sind eigentlich nicht so gravierend, dass man jetzt die Daten in den Papierkorb werfen würde.
Wo kommen eigentlich die Fragen her? Also wer macht die, wie werden die ausgewählt und gibt es irgendeine Zielvorstellung, wie das gemacht werden soll?
Ja, wie gesagt, diese internationalen Tests ist eine internationale Expertengruppe, wo jedes Land einen Vertreter entsendet. Da werden die Testaufgaben konstruiert und getestet. Der Kontextfragebogen wird auch hier von diesem Team entwickelt, wobei es eben unterscheiden muss, das war ja auch die Diskussion diesmal bei den PISA-Zusatzfragen, es gibt einen internationalen Schülerfragebogen, der ist in allen Ländern gleich und der dient primär eben zur Erhebung des sozioökonomischen Hintergrundes, also der Migrationsdaten, der soziodemografischen Daten und der Motivationsdaten zum Testbereich und Interessen. Das heißt, wir werden gefragt, wie hoch ist das Interesse in Mathematik, wenn Mathematik schwerpunktmäßig getestet wird. Wird auch immer gefragt, was ist das Selbstkonzept in Mathematik, haben Sie ein hohes Vertrauen oder geringes Vertrauen in Ihre mathematischen Konzepte. Und dann gibt es immer noch, also auch in Österreich, sogenannte Zusatzmodule. Das waren auch die Module, die diesmal sehr heftig diskutiert und in den Medien berichtet wurden. Hier werden dann noch so an den internationalen Fragebogen werden noch so einige Fragen angehängt, die nur sozusagen jetzt in Österreich beantwortet werden. Hier ist es ist die Entscheidung derzeit, dass es eben eine Projektgruppe gibt. Das ist beim PISA-Test 2009, also wo diese Kontroversen ausgetragen wurden, ist das ausgeschrieben worden. Es hat sich ein Konsortium beworben, die haben diese Zusatzfragen bekommen, wobei ich gleich sagen möchte, Sie können diese Zusatzfragen auch jetzt zur medialen Diskussion im Internet herunterladen auf der Homepage von BIFE. Sie werden zum Beispiel merken, was in den Medien sehr heftig berichtet wurde, so Frage, ob ein Kind sexuelle Kontakte gehabt hat, die gibt es gar nicht. Die sind einfach erfunden worden, um hier ein BISA in Misskredit zu bringen. Also prüfen Sie das selber genau. Sie wissen, es gab einen Bericht, war in Niederösterreich, hat das lanciert, dass eben auch jetzt die Kinder gefragt werden, ob sie schon erste sexuelle Erfahrungen gesammelt haben. So eine Frage gibt es gar nicht.
Ja, ich werde jetzt mal das Mikro ein bisschen dirigieren, weil wir schon einige Wortmeldungen haben. Sie sind jetzt als erstes.
Gibt es irgendwelche Unterschiede, wie man den sozioökonomischen Status von erhebt, wenn man 15- oder 13-Jährige befragt? Mhm. Weil es ja teilweise eine Wissensgeschichte, wie viel weiß man über die eigenen Eltern und wie sehr interessiert man sich auch dafür, wie sehr kann man es in den Kontext setzen, sozusagen. Mhm. Das zum einen und das andere zur Ungleichheit hinterher, also wenn man das Panel hätte, gibt es Vergleiche zwischen zum Beispiel dem Gini-Koeffizienten vom Einkommen in einem Land und PISA, beziehungsweise vergleichbare Daten. Ist das schon mal verglichen worden oder müsste man das jetzt machen?
Also, das Mikro ist weiter nach hinten. Mhm. Aber ich würde sagen, dass Sie vielleicht direkt...
So, dann.
Da, ja.
So. Okay, dann brauche ich nicht mitschreiben, sonst hätte ich mehrere Fragen kommen, muss ich notieren. Mhm. Die erste Frage, wie gesagt, die Bildungsangaben, sind die Antwortverweigerungen geringer, bei dem Beruf sind sie höher. Hat zwei Gründe, oft wissen die Kinder vielleicht gar nicht den Beruf und manchmal wollen sie mich bekannt geben. Liegt im normalen Bereich, hier werden auch keine Imputationen oder Schätzmethoden angewendet. Die Datensätze werden einfach aus der Analyse herausgenommen. Das kann, wie gesagt, mitunter zu Verzerrungen führen, weil das dann doch eher untere Bildungsgruppen sind und untere Berufsgruppen sind. Zusammenhänge zwischen den Systemfaktoren und der Schulleistung oder der Kompetenzleistungen und der Schullaufbahn sind bereits durchgeführt. Wir selbst haben uns schon mit zwei Fragen beschäftigt. Also erstens, ob ein Zusammenhang zwischen den Wohlfahrtsstaatsregimen besteht, also Wohlfahrtsstaaten, die eher sozialdemokratisch sind oder eher konservativ sind oder liberal sind, und der Frage der Integration. Die These war eben die, gelingt es zum Beispiel liberalen Ländern wie England, Australien, Kanada besser, die Personen mit Migrationshintergrund zu integrieren, weil es einfach ein liberaler Arbeitsmarkt ist und die Integration in den Arbeitsmarkt leichter gelingt. Oder sind es die sozialdemokratischen Länder, die gewisse universelle Rechte auch sehr wichtig auf Asylschutz sind? Und wie sieht es in den konservativen Ländern aus? Der Zusammenhang war relativ klar, dass sich natürlich die konservativen Länder wie Deutschland, Frankreich, Österreich am schwierigsten tun mit der Integration. Und es ist auch so, dass der Zusammenhang zwischen der Integration jetzt von Personen mit Migrationshintergrund stärker durch den Wohlfahrtsstaat, also durch diese Hintergrundfaktoren bestimmt wird, als durch die Schulsystemfaktoren. Also, wobei natürlich das dann schon Statistik sehr schwer zu trennen wird, weil ja viele konservative Länder auch natürlich aufgrund des feudalen Strukturen und der ständischen Struktur auch sehr frühe Bildungsentscheidungen haben. Zum Beispiel Deutschland als konservatives Land hat eine Bildungsentscheidung mit 10 Jahren, Österreich, das auch den konservativen Wohlfahrtsstaaten zugerechnet wird, hat auch eine Bildungsentscheidung mit 10 Jahren. Also insofern ist es ja schon schwierig, dann die beiden Faktoren, Erstselektionsalter und Systemfaktor, zu trennen.
Die Frau Keller ist jetzt als nächstes.
Ja, gibt es eigentlich Schüler, die sich jetzt speziell auf diesen Test vorbereiten? Also gibt es Schulen, die diese Fragenbögen nützen, um selbst Tests durchzuführen und das Niveau zu erhöhen?
Ist mir nicht bekannt. Also, ich weiß nicht, ob wir müssen, vielleicht ist der da von einer Schule, ob sie die extra vorbereitet haben oder nicht. Aber ich sage das, ob man wirklich so einen Test innerhalb einer Woche vorbereiten kann, das würde doch stark in Frage stellen. Also,
wir haben jetzt aber noch eine Wortmeldung. Jetzt wäre es die Frau Kupfer, oder wollen Sie direkt dazu?
Zur Vorbereitung selbst.
Ja,
können wir das vorziehen, was die direkte Antwort ist?
Naja, man sieht aber mehr wissen. Ja. Ich bin dankbar.
Ich weiß nur so viel, dass zum Beispiel Mathematikbücher für den Pflichtschulbereich bereits Aufgabenstellungen drinnen haben und Bereiche drinnen haben, die darauf vorbereiten, auf diese PISA. Beziehungsweise in der Volksschule Teams und später dann PISA.
Ja, aber ich glaube, Sie haben eher gemeint, so, man weiß, in einer Woche kommt oder in zwei Wochen kommt der Testadministrator.
Aber grundsätzlich ist man auf dem Weg, sozusagen die Denkweisen einzuführen, auch schon im früheren Alter sozusagen. Mhm.
und dass die Schüler sozusagen sich daran gewöhnen, an die Fragestellung und an Beispiele. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit das in höheren Schulen dann auch schon geschieht, aber vom Pflichtschulbereich weiß ich es, dass es da schon Einfluss hat.
Also PISA wird schon eingeübt. Dann waren Sie Frau Kupfer.
Geübt ist, sondern ich glaube, das ist einfach wichtig, dass Kinder lernen, so zu denken. Das glaube ich, dass das schon wichtig ist. Denn die Art, wie gefragt wird, das ist ja okay. Es ist nur dann die Frage, was daraus gemacht wird. Sozusagen, dass das schon früher auch trainiert, ob das trainiert ist, oder dass die Kinder einfach lernen, anders zu denken, das finde ich eigentlich schon wichtig. Und das ist nicht ein Drillen oder Vorbereiten, sondern das ist einfach eine Denkschule, die halt schon möglichst bald anfangen sollte.
Kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich glaube nur die Frage in eine andere Richtung gezielt, ob es tatsächlich so knapp kurz ein Kurztraining gibt.
Mich interessiert nochmal, ich habe verstanden, als einen zentralen Gedanken jetzt deiner Ausführungen, dieses Erschrecken schon fast darüber, dass zum Beispiel nur 50% der Jugendlichen in Österreich bestimmte Aufgaben lösen können. Und den Schluss, den du daraus gezogen hast, nämlich, dass das bedeutet, dass persönliche Freiheit, aber auch gesellschaftliche Beteiligung dadurch zu einem erheblichen Maß eingeschränkt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mich würde interessieren, welcher Begriff oder welches Verständnis gesellschaftlicher Beteiligung hier eigentlich gemeint ist.
Also eine Teilhabe in den zentralen Bereichen, natürlich auch einerseits natürlich die Arbeitsmarktchancen in den Berufsleben, aber natürlich auch die Teilhabe am politischen Leben. Ich denke zum Beispiel, wenn Sie an diese Testaufgabe des Diagramms denken, des Anstiegs der Kriminalität, das sind laufende, die man in den Medien konfrontiert wird, in den Zeitungen konfrontiert wird. Und ein mündiger Bürger oder eine mündige Bürgerin sollte sich eigentlich bei der Veröffentlichung solcher Diagramme ein Bild machen, eine Meinungsbildung machen und nicht Opfer dann von einfacher Propaganda sein, die eben einen dramatischen Anstieg der Kriminalität interpretieren. Also es ist die Teilhabe in den zentralen Bereichen gemeint. Und hier ist sicherlich im Schulunterricht noch mehr zu machen, wo eben die OECD schon sehr viel Wert legt und auch PISA sehr viel Wert legt, sind auch sehr viele Testaufgaben eben, die der deskriptiven Statistik zugeordnet werden, wo einfach berichtet wird, auch Diagramme gemacht werden, zum Beispiel Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder hier Anstieg der Kriminalität. Es gibt eine Reihe von diesen Aufgaben, mit denen wird man einfach, wenn man im Internet geht, Medien, die Untersuchungsberichte sind verfügbar. Und ich würde mir schon von einem mündigen Bürger oder einer mündigen Bürgerin erwarten, dass sie diese Diagramme gut lesen kann, beziehungsweise eben da Fehlinterpretationen oder Behauptungen nicht einfach aufgreift.
Ja.
Ich wollte zuerst eigentlich schon fragen, ob da nicht eigentlich die Gefahr dann besteht, dass man sich mit Lehrplänen und so an der PISA-Studie hauptsächlich orientiert, und offensichtlich ist es ja auch schon so, wenn es im Bücher Einzug findet. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so positiv und eher ein bisschen erschreckend, dass man sich so schnell wirklich an dieser PISA-Studie orientiert und mehr oder weniger nur darauf aus ist, also in diesem Wettbewerb, ja, wo am besten abschneidet, mitzumachen. Das heißt, es kann dann ziemlich schnell passieren, dadurch, dass die Politik natürlich unter Druck ist, dass man für PISA ausgebildet wird und nicht eine Bildung erfährt, die einem selber am meisten bringt.
Jetzt müssen wir anfangen, ein bisschen zu sammeln, weil es doch einige Wortmeldungen geworden sind. Ich würde jetzt sagen, als nächstes Frau Keller, dann Frau Käpplinger. Also, und die drei Wortmeldungen dann vielleicht zusammen. Und dann machen wir auf dieser Seite weiter in der Reihenfolge der Meldungen. Dann wären Sie jetzt dran.
Mich würde noch interessieren, ob es einen Vergleich gibt mit älteren Personen, zum Beispiel den Eltern oder Studenten, die den gleichen Test machen. Gibt es da irgendeinen Vergleichstest? Nur um zu sehen, ob was passiert oder ob die Fragen noch immer beantwortet werden können?
Sie müssten nach hinten geben, genau.
Ja, ich wollte eigentlich nur hier anschließen an diese beiden Wortmeldungen zu der Logik dieses Testens allgemein, weil natürlich es gibt in PISA deskriptive Aufgaben, aber mit der Aufgabenstellung stellt sich halt PISA schon in eine lange Tradition von standardisierten Tests zur Bildung, also auch im Hochschulbereich die ganzen SAT, GREs, Eignungstests, die nach dieser Systematik des Multiple Choice und so weiter funktionieren und wo natürlich dann auch Schulen, Agenturen, private Bildungseinrichtungen dahinter sind, dieses abgepackte, standardisierte Wissen dann eben auch zu verkaufen. Und es ist die Frage, ob es für PISA solche Entwicklungen gibt im Schulbereich. Ja.
Dann wären wir jetzt bei Ihrer Antwort vielleicht auf dieses Fragen- und Anmerkungsbündel und dann gehen wir in die nächste Runde.
Ja, aber zunächst, also PISA führt zur Verkürzung des Unterrichtsstoffes oder das, was vermittelt wird. Man macht nur mehr das, was die OECD will oder was die Wirtschaft will, war ja auch ein Argument, was bei vielen PISA-Kritikern vorgebracht wird. Ich glaube einfach, man braucht beides. Also ich würde mir schon erwarten, dass jeder Jugendliche Basiskompetenzen erwirbt und die soll einmal mit 15, 16 Jahren besitzen. Also ich würde es nicht akzeptieren, wenn man überspitzt formulieren könnte, man sagen, das österreichische Schulsystem ist durchaus gut. Jeder Maturant kann integrieren und differenzieren oder sogar komplexe mathematische Operationen lösen, aber kann dafür keine einfache Division mehr machen. 14 Stufen sind so und so hoch. Also würde man schon erwarten, dass es eigentlich beides ist. Zunächst die Basiskompetenzen und ich glaube, dass wir derzeit zu wenig wieder immer wiederholt. Die werden einfach vermittelt, einmal diese Basiskompetenz, aber es wird dann einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass sie vorliegen und die werden gar nicht wiederholt. Hier muss man auch sicherlich selbstkritisch zur universitären Ausbildung sein. Wir machen das auch oft im Methodenbereich oder stellen das oft bei der Abschlussprüfung dann fest. Die lernen heute logistische Regression, Complex Sampling, das heißt, die besitzen sehr viel Experten- und Fachwissen und dann stellt man oft die eigene einfache Frage, wie eine Korrelation berechnet wird oder wie eine Korrelation zu interpretieren ist. Und es ist dann weg. Ich glaube, es ist in vielen Bereichen, es passiert dann selber auch immer, das Wissen in einem Bereich schreitet voran. Man versucht natürlich das aktuelle und das umfangreiche Wissen zu vermitteln und vergisst dann auf diese elementaren Basiskompetenzen, die aus meiner Sicht jeder besitzen sollte. Und PISA zeigt dann, dass eben diese Basiskompetenzen nicht mehr selbstverständlich sind. Und aus meiner Sicht führt da kein Weg vorbei. Sie sollten zumindest immer ein Drittel des Stoffumfanges oder des Unterrichts umfassen, dass hier die Basiskompetenzen vermittelt werden. Die anderen zwei Drittel kann man auch beliebig verwenden für individuelle Interessen oder für andere Bereiche. PISA für Studenten und für Erwachsene, das ist angedacht, liegen noch keine Ergebnisse vor, wie das Erwachsenen aussieht. Was man gemacht hat, für jüngere Schüler kennt man einige Daten, also es ist ja durchgeführt worden, BIRLS hat Österreich auch zum ersten Mal teilgenommen, das ist die integrative Leseuntersuchung in den vierten Klassen Grundschulen. Hier hat Österreich auch einen mittleren Platz eingenommen. Interessanterweise ist auch, dass die soziale Ungleichheit noch nicht so stark ausgeprägt ist vor der ersten Bildungsentscheidung und dann deutlich zunimmt. Großes Problem hier im Grundschulbereich ist sicherlich die Integration der Kinder mit Migrationshintergrund. Da sind die Leistungsunterschiede sogar noch größer als bei PISA. Also insofern muss ich mich nur vertrösten auf die ersten Ergebnisse dieser PISA-Erwachsenenstudie. Auch für Studenten ist es angedacht worden, aber bis jetzt noch nicht realisiert worden, also dass man PISA für Studenten durchführt. Wir haben in Nürnberg, glaube ich, einen Mini-PISA-Test für Studienanfänger gemacht und waren auch über die Ergebnisse nicht ganz zufrieden. Haben auch Deutsche gemerkt, dass die Basiskompetenz wahrscheinlich mehr trainiert werden müssen, weil auch in den deutschen Gymnasien ist es so, dass die Studierenden dann durchaus integrieren, differenzieren können oder Kurvendiskussionen machen können, aber oft dann wirklich die einfachen Basisoperationen wie Mittelwert berechnen oder etwas fehlt. Das ist einfach nicht da, obwohl sie dann durchaus komplexere mathematische Operationen dürfen können. Testkultur sehe ich immer als Objektivierung, ein Test trägt immer zur Objektivierung bei. Die Alternative wäre jetzt zum Beispiel, dass man rein in der Bildungsdiskussion rein auf Experten angewiesen ist, auf deren Meinung und Erfahrungsbild. Da ist mir schon lieber, wenn ich einige objektive Daten habe oder Daten habe, statistische Daten habe. Und das Gleiche könnte mir natürlich überlegen, jetzt bei den Schülern, also hier gewisse objektive Rückmeldung neben den Noten und neben dem, was der Lehrer sagt, das wäre mir schon auch wichtig, weil natürlich sonst ist ein Kind sehr stark von dem abhängig, wie ein Lehrer jemanden beurteilt. Und so ein Test, auch die Bildungsstandard, können ja durchaus ein objektives Bild geben. Auf einmal kommt der Lehrer drauf oder die Lehrerin drauf, das Kind habe ich eigentlich sehr falsch eingeschätzt. Da ist wesentlich mehr Potenzial vorhanden, wie ich das Kind bisher jetzt im Unterricht wahrgenommen habe. Ich sehe auch hier im Bereich des individuellen Bereichs, der dann durch die Bildungsstandard erreicht wird, ein objektives Korrektiv, das aus meiner Sicht unerlässlich ist. Weil sonst ist man zu stark von der Meinung einzelner Personen abhängig.
Die zwei letzten Fragen jetzt, muss ich leider sagen, alle weiteren Fragen müssen dann in den informellen Teil gehen. Sie haben jetzt als nächstes das Wort.
Ich habe eigentlich keine Frage, sondern möchte einfach ein Gefühl zum Ausdruck bringen, dass es sich irgendwie verstärkt hat bei dem, was Sie jetzt gesagt haben über den gesellschaftlichen Kontext und über die Werte, die dahinter stehen auch. Ich sehe halt die Problematik darin, ich bin Lehrer an einer HTL und unterrichte also nur 18-, 19-Jährige in politischer Bildung und Ähnlichem, dass offensichtlich die Werte derer, die sich für den Test festlegen, und derer, die die Tests dann machen, ziemlich auseinanderklaffen. Also diese gesellschaftliche Teilhabe zum Beispiel, von der Sie sprechen, ist ein Wert, der uns allen wahrscheinlich ein großes Anliegen ist und wo alle von uns sagen würden, ja, das soll gewährleistet sein durch Schulausbildung. Ich habe aber durch meine persönliche Erfahrung irgendwie den Eindruck, dass das nicht der Wert der Schüler ist, sondern Ihr Bestreben nach Teilhabe richtet sich auf ganz andere Bereiche als die, die wir als die wertvollen ansehen. Daher denke ich mir, ist es das Testen dieser Bildungsstandards, die von Experten ausgearbeitet und vorgegeben werden, zwar im System natürlich konsistent, aber wenn das gesamtgesellschaftlich ein ganz anderer Rahmen ist, dann sehe ich irgendwo die Sinnhaftigkeit nicht so ganz, weil da etwas dargestellt werden kann, was in der Realität der Getesteten eher nachrangig ist.
Würden Sie das Mikro gerade durch die Reihe durchgeben, bitte? Dann können wir die zweite Meldung noch hören. Dankeschön.
Na, ich habe diese Diskussion jetzt unter Lehrern offensichtlich da sehr interessiert verfolgt, wenn man gesagt hat, soll das einfließen jetzt in die Schule oder nicht. Letztendlich sind diese Fragestellungen für mich, und das ist für mich die Wahrheit, die vielleicht PISA herausgebracht hat, ich bin jahrelanger Elternvertreter an mehreren Schulen. PISA stellt die Frage richtig, oder die Antwort sagt dem Schüler richtig, und dann kommt aber die Nachfrage, warum. Und genau diese Frage richtig, warum, wird meiner Meinung nach in den österreichischen Schulen viel zu wenig gestellt. Man lässt es bei richtig und macht den Hackel drunter und gibt eine gute Note. Zweite Sache, die für mich die Wahrheit an PISA ist, was sich da herauskristallisiert, ich glaube in österreichischen Schulen, gerade in dem Pflichtschulbereich, sollte man sich endlich einmal davon verabschieden, dass man immer von Haupt- und Nebenfächern spricht, vor allem bei den Eltern. Für mich sind die Hauptfächer, die getestet werden, in Anführungszeichen Sprachen, Mathematik, ja, nichts anderes als Hilfswissenschaften für die Lebensfächer, und in den Lebensfächern haben wir offensichtlich Mängel. Das ist für mich der Ausfluss. Also PISA heute als Schulkritik zu verstehen, sehe ich als Elternvertreter in diese Richtung. Dritte Sache, Einbindung der Schulpartnerschaft, die Eltern in den Schulen, und da sind sicher hier einige Lehrer da, ich bin jahrelang auch im Elternverein tätig gewesen, die Einbindung der Eltern im Schulbereich, im Schulträger, im vielbeschworenen, das ist ein absoluter, soll man sagen, Stiefmütterchen wird man gerade noch behandelt. Das heißt, die Eltern werden nicht eingebunden in die Entscheidungsfindungen. Die Elternvereine haben keine Lobby, wir sind keine Kammer, wir haben keine Vertretung. Und ich glaube, da gehört auch ganz massiv angesetzt, weil auch da sind die Fehler zu suchen. Das kommt bei mir heraus, also als, wenn man halt das gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist das für mich sozusagen die Wahrheit, die aus diesen PISA-Dingen heraus spiegelt.
Ja, vielen Dank, Herr Bacher.
War eigentlich fast ein Schlusswort, oder?
Nein, Sie haben jetzt noch eines.
Ich denke, ich kann mich drücken. Ich sage, natürlich ist es klar, dass der Test nicht garantiert die politische Teilhabe. Selbst wenn es ein Schüler die Aufgabe des Anstiegs der Kriminalitätsrate richtig beantwortet, haben wir keine Gewähr, dass sich der politisch engagieren wird, motivieren wird. Das ist schon richtig, aber zumindest kann man mal ein Bild werfen. Ich glaube, testet PISA bestimmte Grundkompetenzen, die einfach erforderlich sein müssten, als theoretisches Potenzial, um sich zu engagieren. Um dann das tatsächliche Engagement zu erreichen, da braucht es sicherlich andere Unterrichtsformen. Ich glaube, da kann man einfach auch wenn man hier in die Literatur geht, ist einfach wichtig, dass die Schule halt eine gewisse demokratische Struktur aufweist, die dann nach wie vor schon noch auch demokratisches Interesse erzeugt. Also wir wissen schon, dass demokratische Erziehung und demokratische Strukturen dann letztlich ein Interesse an der Politik erzeugen. Wobei es ja so ist, was alle Jugenduntersuchungen zeigen, dass die Schüler und Schülerinnen ja nicht desinteressierter wären, zum Beispiel in Politik als Erwachsene, das ist relativ gleich. Also die österreichischen Jugendlichen haben ungefähr das gleiche politische Interesse oder Nichtinteresse wie die Erwachsenen. Auch das Systemvertrauen ist relativ hoch, das heißt das Vertrauen in die Demokratie als Entscheidungsinstitution problematisch ist sozusagen, also kritisch ist die Parteienverdrossenheit und die Expertenverdrossenheit. Aber ich glaube, das ist dann einfach, das kann man auch von PISA nicht erwarten, dass ein Test bewirken würde, dass die Personen es dann politisch partizipieren. Was Sie vielleicht auch noch gemeint haben mit Ihrer Frage, ist die Motivation, die wird schon mit erhoben. Und natürlich besteht der Zusammenhang, die Schüler, die motiviert sind in einem Fach, dass die dann auch in der Regel bessere Testleistungen erzielen und natürlich die Motivation der Schüler unterschiedlich ist, wobei natürlich hier die Kausalität schwer ist, wenn einer in einem Fach immer sehr schlecht beurteilt wird, reduziert das auch die Motivation. Da ist ja ein Wechselspiel da und die kausale Richtung kann nicht einfach beantwortet werden. Die Lebensfächer, wie gesagt, den Begriff kenne ich nicht, bin ich durchaus dankbar. Wie gesagt, noch einmal mein Plädoyer wäre einfach auf die Basiskompetenzen, und das meine ich jetzt für jede Bildungseinrichtung bis zur Universität, dass wir stärker auch wieder darauf achten müssen, dass die Basiskompetenzen am Ende der Ausbildungszeit vorhanden sind. Ich glaube, hier hat das vielleicht zu sehr auch eine Verwissenschaftlichung oder der Ehrgeiz eingesetzt, dass man den Schülern und Schülerinnen immer mehr vermittelt, dass sie die neuesten Integralrechnungen und Differentialrechnungen kennen oder auch beim Lesen die neuesten Texte kritisch lesen können und dann auf die Basiskompetenzen verzichtet. Die Einbildung der Schulpartnerschaft ist im demokratischen Prozess wichtig. Nicht nur die Einbindung der Eltern, auch eine gewisse Entlastung der Eltern natürlich. Also mein Balanceakt, die Eltern sind natürlich auch mehrfach, vielfach verpflichtet, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Man muss da sicherlich die richtige Dosis finden, was die Einbeziehung der Eltern anbelangt. Aber sie sollten sicherlich auch mehr mitentscheiden. In den PISA-Zusatzerhebungen sind die Eltern jetzt schon stärker eingebunden. Das hat sicherlich der Protest bewirkt. Bei der Bildungsdiskussion auf Bundesebene waren sehr wenig eingebunden. Diese Einbindung der Eltern betrifft ja nicht nur die konkrete Schule, sondern betrifft ja alle Ebenen, dass die Eltern eingebunden werden. Wobei man auch hier wieder natürlich mitunter auf Umfragen oder Befragungen zurückgreifen muss, damit nicht bestimmte Eltern mehr Gewicht bekommen. Es ist ja dann die Gefahr, dass dann die engagierteren Eltern mehr Gewicht bekommen. Es sollte dann schon auch eine Demokratie sein, wo alle Eltern gleiches Gewicht haben.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Diskussion und diesen spannenden Einblick in die Wahrheits- und Wissensproduktion mit PISA. Erstmal denke ich einen herzlichen Applaus für Herrn Bacher an dieser Stelle.